neighborhood, we had a bunch of jokers. I mean, we were a real wild bunch of guys. And we figured out a perfect way to put a car out of commission. You take a potato, you stick it in the exhaust pipe. It doesn't cause any damage, but the car won't start. It was a terrible thing to do. And I got a feeling that the reason I became a cop was to make up for all those jokes I played when I was a kid.
Am 20. Februar 1968 ging auf NBC die erste Folge des kultigen Ermittlers Columbo auf Sendung. Bis ins Jahr 2003 sollte Peter Falk in insgesamt 69 Episoden wiederkehren. Mit dem markigen How Done It-Konzept stellte die Serie ein Novum auf, welches bis heute untrennbar mit ihr verbunden ist. Columbo wurde im Laufe der Jahre zu einer der ikonischsten Serienfiguren und ist mit 12 Nominierungen und 5 Auszeichnungen mit dem Emmy geadelt worden. Es gibt rund um den Zigarre rauchenden Ermittler viele Publikationen und Bücher. Eines davon ist Columbo Columbo von Patrick Lohmeier. Und rund um unseren dritten Geburtstag freue ich mich sehr, Patrick heute als Gast bei uns in der Sendung begrüßen zu dürfen. Gemeinsam sprachen wir über die beiden Folgen Lady in Waiting, zu Deutsch Schritte aus dem Schatten, und Agenda for Murder, Mord nach Termin. Wir wünschen viel Spaß beim Zuhören.
Hallo und herzlich willkommen zu einem ganz persönlichen Special des Bahnhofskinos in der Reihe Bahnhofskino Extended Edition. Und zwar ganz persönlich, weil es geht um ein echtes Herzensthema meinerseits und es geht auch um ein echtes Herzensthema meines Gastes. Das ist nämlich der Sebastian von den Nostromo-Gesprächen. Hallo Sebastian.
Hallo Patrick, ich grüße dich.
Herzensthema ist schon einige Zeit her, dass du mich angesprochen hattest. Lass uns mal zum Thema was machen. Und ich habe so ein bisschen auf die lange Bank geschoben, quasi prokrastiniert, das gebe ich auch gerne zu, weil ich dachte, ich habe doch gerade ein Buch dazu geschrieben, ich kann jetzt nicht schon wieder über Columbo reden. Es gibt auch sowas wie Übersättigung mit bestimmten Themen und ich weiß nicht, ob Menschen mich noch zu Columbo etwas sagen wollen, hören. Aber jetzt ist so viel Wasser die Spree runtergeflossen, also zumindest hier vor Ort in Berlin, wo ich lebe, dass ich gesagt habe, hier komm, lass uns das machen. Und jetzt bist du hier und ich freue mich darauf, mit dir über Columbo reden zu dürfen.
Ich freue mich auch sehr und du hast eigentlich schon alles gesagt, Herzensthema und mein Lieblingsermittler, und ich hatte mit meinem Kollegen Fred drüber gesprochen, wollen wir über Columbo sprechen, er hatte keine Lust, es gibt eigentlich nur einen, mit dem man über Columbo reden kann, und das ist der Patrick.
Ach.
Du hast ein Buch geschrieben und da habe ich dich dann gefragt und dann hast du dein Ja gesagt und ich freue mich sehr, dass wir heute über Columbo sprechen dürfen, können, wollen.
Ich habe das Gefühl gehabt, ich bin auch gerade schon über meine Anmoderation zwar dabei gestolpert, weil wir haben das von Beginn an konzipiert als Crossover-Podcast-Gespräch zwischen den Nostromo-Gesprächen, dem Podcast, den du und Fred hosten, und eben der Bahnhofskino Extended Edition. Also ihr findet dieses Gespräch auch im Feed von Sebastian bei den Nostromo-Gesprächen und eben auch hier. Und hier ist eben, je nachdem wie ihr uns hört, ganz woanders. Das ist das Problem dabei, bei dieser Anmoderation. Aber nur zu wichtigeren Dingen. Columbo, ja, wie kamst du dazu? Also nicht zu meinem Buch, das ist jetzt irrelevant. Es zählt wirklich nur Peter Falk und die harten Fakten. Wie kamst du zu der Fernsehserie Columbo?
Ich glaube, wie die meisten Menschen halt, danke RTL, müsste man eigentlich sagen, für meine Generation, Ende 30. Aber tatsächlich war es in der Familie ein riesengroßes Ding. Bin ja im Osten von Deutschland groß geworden und mit der Wende kam natürlich auch das Westfernsehen in seiner vollen Umfänglichkeit, und die Wiederholungen brachen ein, und unter anderem auch Columbo. Mein Opa schaute es gerne, mein Vater, meine Mutter, alle schauten gerne Columbo, und Columbo war immer ein wichtiger Bestandteil im Fernsehprogramm, auch bei uns, und darüber hat man geredet, und das ist irgendwo drin geblieben bei mir. Und es ist dann auch ähnlich wie in deinem Buch und deinem Vorwort auch drin, das ist ein schöner Rückzugsort, da gehe ich gerne wieder zurück. Also es gibt halt wirklich so, für jemanden anderen ist es meinetwegen Quincy oder Magnum oder Miami Vice, und bei mir ist es dann eben halt Columbo, wo ich gerne zurückkehre. Und das ist so, Das ist wirklich verklärte Kindheit, kann man sagen. Fernsehkindheit.
Ja, aber ist es wirklich nur Verklärung oder ist es nicht auch einfach qualitativ super? Weil du hast ja gerade bereits beispielhaft ein paar Serientitel genannt und ich persönlich habe kein Bedürfnis, dahin zurückzukehren. Und ich möchte auch behaupten wollen, ich weiß, es ist ein heißes Eisen, glaube ich, jetzt hier, dass sowas wie Quincy oder andere Serien so dieser Art wie, weiß nicht, Mord ist die Hobby und andere Ermittlerserien, glaube ich, heute nicht mehr das Fandom haben, das Columbo eben doch noch genießt. Also man muss sagen, es ist ein sehr, sehr marginales, nischiges Fandom. Das sind meistens Menschen höheren Alters, also älter als wir beides sind, die das noch so zelebrieren. Aber es ist eben noch da. Es erscheinen Bücher dazu. Meines ist jetzt mitnichten das Einzige. Die Serie wird noch im Streaming und auf DVD vertrieben. Also ist jetzt nicht mit allen Serien so. Viele sind ja auch einfach einmal gesendet worden und dann vergessen. Aber Columbo lebt weiter, irgendwo.
Mhm. Und ich, also, es ist ganz klar, also bei mir ist es auch Peter Falk. Das ist die Rolle, wie das auch angelegt ist. Das ist ganz viel Charme. Das ist viel spröder Charme, wie ich immer sage. Also Columbo ist für mich sinnbildlich dieser spröde Charme, den keine andere Krimiserie aus den 70ern, 80ern da versprüht hat. Und deswegen auch bei mir so andockt halt. Also das catcht mich halt. Ist jetzt natürlich anders als jetzt gerade von mir erwähnt Miami Vice oder sowas halt. Das ist ja was ganz was anderes. Da können ja andere Menschen ganz anders bonden damit. Aber du hast natürlich schon recht, na klar. Quincy oder vielleicht Rockford oder sowas, das ist jetzt nichts, was unbedingt so markant ist und hängen bleibt. Das ist vielleicht ein bisschen austauschbar und beliebig, wohingegen Columbo schon allein durch die Storystruktur auch mehr hängen bleibt.
Ja, das meinte ich schon mit dem heißen Eisen. Ich glaube, sowas wie Rockford Files als irgendwie beliebig oder austauschbar zu bezeichnen, ist schwierig. Es gibt ja Menschen, die uns vielleicht auch da draußen zuhören, die jetzt sagen, um Gottes Willen, James Garner, ich liebe dich. Ich gucke mir die Serie jeden Tag an, ich wache damit auf und gehe damit zu Bett. Und das ist auch alles fein so. Ich habe mich eben in Bezug auf Columbo gefragt und für mich so ein bisschen die Antwort darin gefunden, dass die eine mögliche Erklärung für die anhaltende Popularität zum einen die ist, dass eben Peter Falk auch autark von Columbo als Filmstar ganz gut funktioniert, dass eben Columbo eine unglaublich langlebige Serie war, also eben ungleich zu Quincy oder Magnum und naja, Mord ist die Hobby ging auch über sehr, sehr lange Zeit, aber über nicht eindeutig jetzt in den 70ern, 80ern oder 2000ern, naja gut, nicht in den 2000ern zu verorten ist, sondern eben auch einfach sehr, sehr lange Zeit im Fernsehen lief und weil sie eben konzeptionell so einzigartig ist und eben tatsächlich rezipierbar in, ja, zu beliebiger Zeit, in beliebig großen Happen. Also ich glaube, bei allen anderen Serien muss man schon so ein bisschen Affinität haben für das Ensemble, wohingegen es bei Columbo eben kein solches gibt. Es gibt nur Peter Falk, der löst einen Fall, auf die in 9 von 10 Fällen immer gleiche Art und Weise. Und im Grunde kannst du einsteigen zu jeder beliebigen Zeit. Ich meine, so ging es uns ja auch. Wir sind ja auch zu spät geboren, um quasi so Columbo bei der Erstausstrahlung im dritten Programm und dann später im ersten Programm der ARD miterlebt zu haben. Also wir sind ja auch irgendwo dazu gekommen, wahrscheinlich mit drin, oder wie ging es dir?
Tatsächlich, genau in den 90ern. Todesschüsse auf dem Anrufbeantworter, Agenda für Mörder, die wir heute auch mal anreißen werden. Das sind so die Folgen, mit denen ich eingestiegen bin. Aber die erste Folge ist aus den 70ern, ist ein Klassiker, wenn der Eismann kommt.
Das war so deine erste Folge, ja?
Das war meine erste Folge und das war so eine, wenn das früher immer angekündigt worden ist, so in dieser Jingles, in dieser Werbung zwischen den Programmen und dann kommt heute die große Columbo-Folge und es wurde mehr oder weniger schon alles schon verraten in diesen ganzen Teasern und da habe ich mich natürlich drauf gefreut, das wollte ich auch unbedingt sehen und ich kann mich da wirklich noch dran entsinnen, wie ich mit meinem Uropa da saß und wir haben uns diese Folge da angeschaut. Und ich war definitiv zu jung dafür, um das hätte sehen können zu dürfen.
Also dafür, dass ich jetzt erst so ein Fan der zweiten Generation bin, ja ziemlicher Early Adopter. Da ich tatsächlich unmittelbar als RTL Plus damals noch anfing, Columbo zu senden in den frühen 90ern, das war ja 91, auch anfing, Columbo zu gucken. Also ich habe da auch keine Woche ungetan verstreichen lassen, also ungeguckt verstreichen lassen. Und die erste Folge, die da jetzt zur Ausstrahlung kam, war Tödliche Kriegsspiele. Und das ist jetzt so rückblickend kein großartiger Columbo-Fall, aber es war der erste, den ich geguckt habe, weil der auch wirklich aggressiv beworben wurde von RTL Plus, so von wegen Columbo kehrt zurück und ihr habt ihn alle vermisst und er ist wieder da, Peter Falk mit neuen Fällen und es war jetzt nicht alles so ganz neu. Also die Fälle waren neu, aber Peter Falk war nicht neu, Columbo war nicht neu. Die ersten vier ABC-Fälle, das waren dann später diese Fernsehfilm-Specials, die waren auch schon ein, zwei Jahre zuvor auf Video verfügbar. Also das war jetzt mitnichten alles so der heißeste Scheiß, wie es jetzt hier von RTL Plus vermarktet wurde. Aber ich bin dem eben voll auf den Leim gegangen, beziehungsweise ich konnte auch gar nicht anders, weil ich zu der Zeit bettlägerig war und einfach sehr, sehr viel vor der Glotze hing. Und hab das Ding geguckt und ich war sofort hooked, wie die heutigen Kids sagen würden. Das, was rückblickend irgendwie so merkwürdig ist, weil ich war 12 oder kurz vor meinem 12. Geburtstag und ich frage mich heute auch manchmal, also das kann ich mir auch selber nicht erklären, mit Blick auf meine eigenen Sehgewohnheiten, warum ich damals eben nicht, warum ich eben damals da hängen geblieben bin. Ich meine, ich habe auch coolere Fernsehserien geguckt, also so im, weiß ich nicht, geläufigeren Gebrauch des Wortes cool, coole Serien, wie, was weiß ich, Trio mit vier Fäusten und die Neuauflage von hier Mission Impossible, Cobra übernehmen sie und also Magnum auch hier und da mal geguckt, Knight Rider und sowas, also, wobei ich glaube Knight Rider da auch schon im Sterben begriffen war, Anfang der 90er, aber ausgerechnet Columbo ist eben bis heute bei mir geblieben und ich habe wirklich keine Folge verpassen wollen und Peter Falk war damals alles andere als, wie gesagt, der hippe, coole Ermittler, auf den die Kids stehen. Mhm. Für dich also auch so ein RTL Plus Ding oder es gibt ja doch die vage Möglichkeit, wie alt bist du, welcher Jahrgang bist du?
84.
Okay, nee. Ich wollte gerade sagen, dann für dich gibt es ja noch nicht mal die theoretische Möglichkeit, dass du den irgendwie bei der ARD-Ausstrahlung mitbekommen haben könntest, wenn ihr da irgendwie verbotenerweise das erste Programm geguckt habt. Also.
Komplett RTL-Generation.
Ja, klar.
Auch mit den neuen Synchro-Fassungen. Mhm. Und ich glaube, das ist auch so ein wesentliches Ding. Ich habe das erst sehr spät für mich erschlossen, im O-Ton mir das auch anzuschauen und hatte ganz am Anfang wirklich Schwierigkeiten mit Peter Falk. Mhm. Weil Peter Falk habe ich mit seinen 5 verschiedenen Synchronstimmen verbunden. Es waren 5, oder? Ja, es waren 5.
Ja.
Synchronsprecher.
Ja. Es gibt nur diesen Videosprecher, der tatsächlich so gerne auch mal unter den Teppich gekehrt wird, ja. Der hat aber nur 4 Folgen synchronisiert und die kamen auch nie zur Fernsehausstrahlung. Jetzt wollte ich mal, also eine Frage, die mir unter den Nägeln brennt, also ich vielleicht auch nur mir und niemandem sonst, ist rückblickend werden ja gerne, wird ja gerne so ein bisschen abschätzig auf die 90er Jahre ABC-Folgen geguckt. Ich sag ABC, weil das eben so alles so TV-Specials waren. Das waren dann eben wirklich auch abendfüllende Fälle in Spielfilmlänge von 90 Minuten plus, die eben sehr sporadisch ausgestrahlt wurden. Zu Beginn so alle 4 bis 6 Wochen und dann eben nur noch alle paar Monate, bis zuletzt dann eben nur noch alle 1, 2, 3 Jahre. Also oft wird ja auf die Fälle geblickt, diese späten Fälle und gesagt, oh je, Peter Falk ist so alt, die Scripts sind nicht mehr besonders dicht und spannend und ist einfach alles zu flapsig. Also jetzt sind wir ja Menschen, die mit diesen Fällen, ich möchte nicht sagen, maßgeblich aufgewachsen sind, aber schon so auch die regelmäßig gesehen haben, wahrscheinlich fast noch regelmäßiger als die alten Fälle zuerst, weil die kamen bei RTL zumindest zuerst zur Ausstrahlung und wurden auch immer wieder wiederholt. Wie ist denn dein Blick darauf? Sind die wirklich so viel schlechter?
Ja, wir hatten es schon im Vorgespräch und das war auch so ein Ding halt, jedes Mal, wenn ich diesen Recap mache und mir den Rewatch mache und dann anschaue, ich skippe das eigentlich sehr gerne. Also es ist wirklich, ich ziehe da selten halt was hin. Mir macht das sehr wenig Spaß, weil ich ärgere mich dann meistens. Zum einen kommt wirklich so eine spröde Langeweile, also das, und die Geschichten ziehen mich halt auch gar nicht rein und Columbo ist halt einfach auch ähnlich wie es mir mit Picard geht, das ist halt ein alter Mann und der ist halt einfach durch, das ist alles erzählt und er kann dem Ganzen nicht mehr viel hinzufügen, also da ist halt nichts mehr da und man merkt halt, okay, wir hätten hier ganz gerne noch ein bisschen Quote, ein paar Zuschauer, schiebt den alten Mann nochmal ganz kurz ins Rampenlicht und so nehme ich das auch wahr und das fühlt sich beim Gucken irgendwie nicht toll an. Als ich aber jung war, fand ich das wahnsinnig grandios, das war toll. Wir konnten den Ermittler wiedersehen und eine neue Folge und dann ist er eben halt ein bisschen älter. Ich meine, wie alt ist denn der Mann? Der sah ja früher schon so alt aus und dieses, ne, ja. so hat man es halt wahrgenommen. Und heute schaue ich da ganz anders drauf und versuche gerne einen weiten Bogen, um die Folgen zu machen. Alle 5 Jahre kommt es dann doch mal vor, dass ich mir dann ein paar Folgen anschaue, aber da habe ich wirklich richtige Schmerzen teilweise dabei.
Ja, und ich glaube, das spielt also in meinem Fall auch so ein bisschen das, was du vorhin so als nostalgische Verklärung umschrieben hast, rein, weil die Folgen sind tatsächlich auf dem Papier, also nach irgendwie objektiv messbaren Qualitätsstandards wirklich nicht als besonders gelungen zu bewerten, aber die gucke ich eben da teilweise doch noch durch die rosarote, ach, was war die Kindheit und Jugend schön, Klammer auf wahnsinnig, Klammer zu, Brille. Und tröst mich einfach über die Schwächen, die offensichtlichen, damit hinweg, dass ich sage, ja, ach, ich weiß ja ganz genau, wo ich, auf welcher Couch ich gesessen habe, als ich die Folge zum ersten Mal gesehen habe und dabei irgendwie den Kirschcola getrunken habe oder so. Aber es gibt natürlich dann irgendwie, wenn so ein gewisses Qualitätsniveau unterschritten wird, und das ist ab in den ganz, ganz späten Fällen des Öfteren der Fall, dann muss ich auch sagen, kapituliere ich einfach vor dem mangelnden Sehvergnügen, was ich da habe, und sag dann, okay, die muss ich nicht wiedersehen.
Dürftest du dann das letzte Mal dann für das Buch dann ja gesehen haben?
Ja, das habe ich auch vor mir hergeschoben. Also tatsächlich, es gibt so ein paar späte Kapitel im Buch, die habe ich auf die lange Bank geschoben. Also ich habe es versucht, mir so ein bisschen aufzuteilen. Der Schreibprozess war so, dass ich mir quasi, dass ich die Folgen nicht chronologisch geguckt habe und auch niedergeschrieben habe, also die entsprechende Rezension. Aber immer versucht habe, so ein bisschen abzuwechseln zwischen etwa einer Folge, die mir etwas besser gefällt, und einer, die mir etwas weniger gut gefällt, um einfach immer etwas zu haben, auf das ich mich freuen kann. Und wenn ich dann eben auch mal eine schlechtere, also in Anführungszeichen schlechtere, nicht so gelungene Episode hatte, kam dann eben übermorgen wieder eine dran, auf die ich mich wirklich freuen konnte. Und dann gab es so eine Handvoll Folgen, die habe ich wirklich so ganz nach hinten geschoben, weil ich gedacht habe, die erfüllen für mich noch nicht mal den Standard nicht so gut. Die sind einfach nur, ich will die nie mehr wiedersehen. Wie Mord nach Takten oder Murder in Malibu, das sind so Folgen. oder Der alte Mann und der Tod, das ist, naja. Na gut.
Aber du hast ja gerade eben hast du ja auch noch gesagt, dass es so Folgen gibt, die du früher mochtest und jetzt eher nicht so viel Spaß hattest oder allgemein später sich ein bisschen verschoben hat. Und so ging es auch mit den zwei Folgen, die wir uns heute ausgesucht hatten, dass sich dabei auch ein bisschen was verschoben hat, dass ich das in meiner, wann habe ich denn die das letzte Mal gesehen, vor 3 Jahren gesehen habe, ganz anders abgespeichert habe und jetzt in Vorbereitung auf dieses Gespräch ganz anders wahrgenommen habe. Und da hat sich tatsächlich ein bisschen was verschoben. Und ich glaube, wir können einfach mal uns mal die zwei Folgen mal ein bisschen mal genauer anschauen und vielleicht da uns ein bisschen so langhangeln, wie sich so unsere Sehgewohnheiten da ein bisschen verändert haben und wie das funktioniert. Also das kennen ja andere wahrscheinlich auch mit anderen ihren Lieblingsserien, die man früher gesehen hat, dass sich das immer mal ein bisschen verschiebt halt, also die Blickweise da drauf halt. Also gerade in einer Serie, wo man sich wohlfühlt, wo man sagt, das ist eine Wohlfühloase, ist ein Rückzugsort. Und ja, bei mir hat sich das tatsächlich auch verschoben. Und du hast dir eine Folge ausgesucht und ich habe mir eine Folge ausgesucht. Ja. Und welche Folge hast du dir denn ausgesucht?
Ich habe mir Lady in Waiting, zu Deutsch Schritte aus dem Schatten, ausgesucht und das ein bisschen bereut, weil ich glaube, es ist tatsächlich eher eine Folge oder ein Fall für Columbo-Kenner oder Columbo-Konnoisseure, wie auch immer, Columbo-Enthusiasten, dass sie nicht so super typisch ist für die Serie. Aber ich schätze sie einfach sehr, wegen der wirklich tollen Mörderin.
Für jemanden, der Columbo nicht affin ist und jetzt uns gerade zuhört, würdest du eine Startepisode, eine Folge sagen, so um reinzukommen, welche Folge würdest du spontan empfehlen?
Oh, irgendwas qualitativ Hochwertiges aus der allerersten Staffel. Eigentlich alles würde ich sagen, der ersten 2 Jahre tatsächlich. Also Wein ist dicker als Blut mit Donald Pleasence ist so ein Klassiker, der immer wieder gerne empfohlen wird. Ist jetzt auch schon eine wieder der längeren Episoden aus dem Jahr 2 oder 3, die sehr, sehr gut gealtert ist, wie eben ein guter Wein. Aber eben auch die ganz frühen Episoden, inklusive des quasi so Pilotfilms ist es ja nicht, aber das Serien-Specials, des allerersten Mord nach Rezept, sind eben hervorragend, um einfach mal das Konzept von Columbo zu illustrieren. Also dieses How-Done-It-Konzept, Krimi-Konzept, das eben nicht die Tätersuche im Mittelpunkt hat, sondern die Art der Täterüberführung. Aber ja, also um sich wirklich für die Serie zu begeistern, und ich glaube, das ist jetzt auch mitnichten ein Geheimtipp, zumindest jemand, der für alle Menschen, die mit der Serie schon mal ein bisschen Kontakt hatten, würde ich wahrscheinlich Tödliche Trennung, Murder by the Book empfehlen, die erste reguläre Folge nach dem Pilotfilm Ransom for a Dead Man, die auch von Steven Spielberg inszeniert wurde, und da merkt man eben auch noch, also ich glaube schon, dass das frühe Genie von Steven Spielberg, es hat einfach einen typischen Columbo-Mörder oder typischen Columbo-Mörder-Darsteller mit Jack Cassidy, der eben auch in der Serie noch zwei weitere Male als Mörder ausschlagen sollte, und einfach auch einen tollen Fall, der so vertrackt ist, also der Mordplan ist so vertrackt und die Mordausübung, dass es eben unglaublich viel Spaß macht, mitzurätseln, wie Columbo da dem Mörder auf die Schliche kommt. Das ist psychologisch interessant, das ist auch, hat genug konventionelle Krimi-Suspense, es hat viele interessante Schauplätze, also es wird nicht jetzt auch so ein Columbo, der wie die späteren Fälle in hauptsächlich in geschlossenen Räumen spielt, also der ist auch viel an der frischen Luft, möchte ich mal behaupten. Also das einfach bietet sehr, sehr viele Schauwerte und ist auch einfach inszenatorisch toll. Also überhaupt die allerersten Folgen, möchte ich sagen, der Jahre so 71, 72, da stecken noch Production Values drin, die man sonst in Serien dieser Zeit echt selten fand.
Ich sehe das genauso. Also sind genau die zwei Folgen, die ich auch anderen Leuten empfehle. Also wenn tatsächlich mich jemand fragt, ich würde genau Blut ist dicker als Wein und Murder by the Book. Das sind so die zwei Folgen. Way to und
habe ich gesagt, ich Wein ist dicker als Blut oder Blut ist dicker als Wein? Egal. Gehen wir nicht zurück. Lass es einfach so. Genau. Any old port in a storm. Ich kann tatsächlich, also das ist tatsächlich ein Problem, was ich trotzdem, ich jetzt ein Buch darüber geschrieben habe, immer noch mit den Episodentiteln habe. In den deutschen Titeln wird so oft, also inflationär häufig, die Worte Tod und Mord fast austauschbar verwendet, dass es sich alles unglaublich gleich anfühlt. Und die sind auch in der Regel nicht so einfach verspielt. Da steckt überhaupt kein Wortwitz drin. Und meistens irgendwie auf frischem Mord ertappt. Oder Mord irgendwas oder Tod irgendwas und wieder Mord irgendwas. Das ist unglaublich. Also, während man im Original da durchaus kreativ zu Werke geht, muss eben in den deutschen Titeln immer, fast immer Mord oder Tod enthalten sein. Das ist es hilft nicht dabei, sich daran zu erinnern, wie die Episoden eben heißen.
Und bei der Folge, die du ausgesucht hast, Lady in Waiting, finde ich das sehr spannend. Auch die deutsche Übersetzung mit Schritte aus dem Schatten. Es kommt niemand aus dem Schatten.
aber hinterm Vorhang.
Hinterm Vorhang, aber ist ja trotzdem die Straßenbeleuchtung. Sei es drum halt, aber ich finde ja den Titel im Englischen, also übersetzt Lady in Waiting, also die Hofdame, finde ich halt einfach viel passender für das Schicksal, was sie da eben halt hat und aus welchem sie sich da halt befreien will.
Ja.
Und dieses ganze Thema finde ich halt spannend. Aber
es ist so schon doppeldeutig, ne? Weil Lady in Waiting im Sinne von, sie wartet darauf, dass der Mörder oder den sie als Mörder gerne identifizieren will, angeblichen, auf den wartet sie. Sie wartet aber eben auch darauf, sich endlich da zu emanzipieren von ihrer Rolle so als duckmäuserisches kleines Mädchen und will da den Familienkonzern übernehmen. Ja.
Genau. Wollen wir das irgendwie kurz zusammenfassen, um was es in der Folge geht? Oder was meinst du?
Ich mache es ganz einfach. Ich schlage jetzt mein Buch auf. Ich schlage jetzt Columbo auf. Und da habe ich immer geschrieben, der Fall in einem Satz. Und ich habe das so beschrieben. Eine junge Unternehmerin, die wird von Susan Clark gespielt, das ist Beth, fühlt sich zu kurz gekommen und wird nach dem Mord an ihrem kontrollsüchtigen Bruder vom schüchternen Entlein zum koketten Schwan. Ist jetzt sehr kurz gegriffen, umschreibt noch nicht genau, wie der Mord vonstatten geht. Also es ist folgendermaßen, dass sie eben quasi das so konstruiert durch einen versteckten Schlüssel und durch eine herausgedrehte Glühbirne, dass ihr Bruder quasi über die Terrassentür eindringen muss in das heimische Anwesen und sie dadurch einen Vorwand liefert, ihn zu töten mit der Schusswaffe, weil sie dann später, das wird sie von der Polizei behaupten, sagt, sie habe mit einem Einbrecher gerechnet. Aber sie hat das eben so fingiert, dass ihr Bruder quasi als Einbrecher, als mutmaßlicher durchgeht. Warum tut sie das? Weil ihr Bruder sie von ihrem Verlobten trennen will, möchte ich sagen, der eben glaubt, das ist so ein Filou, so ein Goldgräber, der will einfach nur an ihr Vermögen ran, der wird hier gespielt von Leslie Nielsen und dem hat eben, also Leslie Nielsen hat eben ihr Bruder eine Notiz gesteckt, die da sagt, halt dich von meiner Schwester fern oder es setzt was, sehr verkürzt gesprochen und Beth sagt, nee, ich lasse das nicht mit mir machen und tötet ihren Bruder und verändert sich danach charakterlich, wie auch was ihr Erscheinungsbild betrifft, stark. So.
Wunderbar. Und du hast es auch in deinem Buch geschrieben, das ist mir erstmal natürlich überhaupt gar nicht aufgefallen, aber dass das Motiv, also der Grund, das Motiv sozusagen, also nicht einfach nur Habsucht oder irgendwas, sondern das ist tatsächlich halt einfach aus dieser Emanzipation heraus, aus diesem, ich werde hier unterdrückt, das ist ein patriarchales System, ich will da ausbrechen, dass dieses Motiv völlig anders ist und vom eigentlichen Konzept ja eigentlich so ein bisschen so, die ganze Folge ist auch eher wie so ein Psychogramm strukturiert. Es geht eigentlich um sie. Und Peter Falk hat hier eigentlich einen ganz kleinen Auftritt. Und das, das ist mir gestern bei meiner Nachtsichtung ist mir das richtig bewusst geworden. Das dauert ja recht lange, bis der da irgendwie auftaucht.
Das stimmt. Und also es dauert lange und das ist ja auch nur eine von den frühen, relativ kurzen Folgen mit gut 70 Minuten, wo das eben schon eine Rolle spielt, wenn Peter Falk erst nach einer halben Stunde oder knapp einer halben Stunde in Erscheinung tritt. Da ist eben auch einfach nicht mehr viel Serienspielzeit übrig, in denen Peter Falk sein Ermittlungs seine Ermittlungen eben hier zeigen kann. Sein Ermittlungstalent, wollte ich sagen. Stimmt. Deswegen habe ich auch gesagt, ich habe mich so ein bisschen geärgert, glaube ich, über meine Wahl, weil ich denke, als Fall, um in Kollabo einzusteigen, ist der Fall weniger gut geeignet. Es ist aber so oder so, aus den von dir genannten Gründen, finde ich, ein sehr interessanter Fall, weil ja, es liegt kein Kapitalverbrechen im engeren Sinne vor. Also man hat schon das Gefühl, klar geht es da um viel Geld und wir bewegen uns auch wieder hier so in der Upper Class, in der gesellschaftlichen. Das ist eben auch sehr typisch so für Columbo-Fälle. Aber das vordergründige Mordmotiv ist tatsächlich, glaube ich, ja, einfach eine Loslösung oder der Unwille, sich weiterhin unterdrücken zu lassen von einem patriarchalisch handelnden Bruder und einer Familienmatriarchin, gespielt von Jessica Royce Landis, die auch das Familienzepter, das Konzernunternehmenszepter da in der Hand hat. Und sie ist eben immer so das kleine Mäuschen und sie macht sich einfach davon frei. Also ich mutmaße das mal, das ist jetzt so ein bisschen Obpsychologisierung meinerseits, dass es ihr primär wirklich darum geht zu sagen, nee, ich bin eine selbstbestimmte junge Frau und ich will endlich meine Ruhe und ich will den Mann heiraten, den ich mir eben ausgesucht habe. Und es interessiert sie auch gar nicht dabei, glaube ich, auch oder nur sekundär, ob dann dabei eben auch ein großer Teil des Familienunternehmens, des Familienvermögens und auch Macht über den Konzern für sie dabei abfällt. Also es interessiert sie sogar eigentlich so wenig außerhalb ihrer eigenen Emanzipation, dass ihr eigener Verlobter, also Leslie Nielsen, sie gar nicht mehr so interessiert. Selbst der steht am Ende davor und sagt so, oh Gott, was ist aus dir für eine Frau geworden? Was ist los mit dir? Also, seit dein Bruder tot ist, bist du echt merkwürdig.
Aber ich hatte nicht das Gefühl, dass sie dann wirklich richtig dieses Interesse aus Liebe hat, sondern eben halt auch aus gesellschaftlichen Gründen. Denn sie verkündet ja dann einfach die Verlobung, ohne ihn gefragt zu haben, was ja dann auch nochmal Thema ist. Also in der gleichen Welt, in der sie ja gefangen ist, genauso diese Oberflächlichkeit bewegt sie sich ja auch. Und das stellte die Folge ja auch eigentlich ziemlich gut unter Beweis. Also diese sehr, sehr lange Szene, wo die Kostüme anprobiert und anzieht, stellt das ja nochmal richtig, also es stellt richtig aus. Und ich nehme das schon so ein bisschen so als so eine Upper-Class-Kritik, nehme ich das schon wahr. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich gestern beim Schauen war das wirklich so wie, okay, das ist jetzt recht lange. Also ich habe schon beim ersten Mal verstanden, okay. Würdest du so weit gehen, dass du da die so eine Gesellschaftskritik da drin siehst, in dieser Serie zu dieser Zeit oder eher weniger?
Meine Wahrnehmung war immer, dass Columbo nicht nur diese Folge, sondern im Ganzen eine militant unpolitische Serie ist. Ich glaube, deswegen fühlt sich eben auch der ein oder andere Mensch davon auf den Schlips getreten, wenn ich in meinem Buch, was ich zur Serie geschrieben habe, den ein oder anderen politischen Verweis einstreue. Und da wird immer gesagt, so, lass mich damit in Ruhe, Columbo ist so unpolitisch. Aber natürlich ist diese ganze Konstellation, so von wegen Underdog Detective, also der Underdog-Ermittler mit dem schlabbrigen Mantel und der stickenden Zigarre, der sich in die Reihen der oberen 10.000 begibt, um dort einen Mord aufzuklären, natürlich inhärent irgendwie politisch oder sozialkritisch, möchte ich mal sagen, oder prangert im weitesten Sinne gesellschaftliche Missstände an. Einfach nur aufgrund der Tatsache, dass da einfach so ein Fremdkörper plötzlich ist in diesem oft hermetisch abgesiegelten, versiegelten sozialen Gefüge, was eben auch nur aus Superreichen und anderen Superreichen, die Superreichen eben gerne um sich haben, besteht. Also das hat natürlich was Politisches und vielleicht auch sozial- oder gesellschaftskritisches. Ich glaube aber, Columbo ist sehr gut darin, dem überhaupt keine Beachtung zu schenken. Und ich glaube tatsächlich, also so ist meine Vermutung jetzt mit Blick auf die Folge im Speziellen, dass Columbo die Serie da keine größeren Statements machen will, sondern dass einfach sich nur dieser Konstellation in den allermeisten Fällen bedient, weil sie eben dramaturgisch sehr gut dafür geeignet ist, dass wir eben mitfiebern. Weil natürlich, wenn es um Menschen geht, die unglaublich viel Vermögen haben und unglaublich viel Macht haben, die einfach in gesellschaftlich privilegierten Situationen sind, wir automatisch auf Seiten des Publikums die sind, die sich mit dem Underdog identifizieren und dass dadurch eben Columbo noch mal sympathischer wirkt. Jetzt muss man sagen, das ist jetzt kein feststehendes Konzept der Serie. Also die bewegen sich oft da, Columbo bewegt sich oft so in hohen politischen, gesellschaftlichen, kulturellen Gefilden, aber er ermittelt ja auch oft mal gegen Menschen, die eben nicht auf ganz viel Geld sitzen. Aber in den allermeisten Fällen eben schon. Und ich glaube, das ist einfach, ja, das macht vielleicht auch einfach Spaß. Also für mich gehört es eben auch zu diesem Eskapismus dazu, den du gerade umschrieben hast, zu gleichen Teilen, wie es natürlich einfach ein dramaturgisch dankbares Konzept ist, ist einfach so als Eskapismus schön, dass wir irgendwo, dass wir uns auf den großen Willen bewegen und auf großen Anwesen und an tollen Locations und es ist immer schöner am Strand von Malibu als in irgendeiner Neubausiedlung in Downtown LA, möchte ich mal behaupten. Also, soweit meine sehr ausführliche Antwort auf eine sehr einfache Frage. Also wie gesagt, ich glaube, das Konzept eigentlich gäbe es her, dass die Serie viel politischer sein könnte und auch dieser Fall, aber ich sehe das tatsächlich gar nicht so.
Also du hast es eigentlich mehr oder weniger schon alles gesagt, dieses Gefühl hat, der Columbo ist sozusagen einer aus der Mitte Gesellschaft, was wahrscheinlich auch zum Erfolg auch beigetragen hat. Also es funktioniert halt, ich kann halt da auch wirklich super andocken und er ist halt immer der Underdog und das passt halt sehr gut und das würde wahrscheinlich auch sehr verwirrend oder ich hätte da Probleme zumindest anzudocken, wenn ihr jetzt meinetwegen gegen einen sozial schlechter gestellten Menschen jetzt ermitteln müsste. Also, du weißt, was ich sagen will. Ja, weil dann dieses Gefälle halt auch sehr merkwürdig ist halt. Und dann muss dann halt, wenn dann die Tat dann sehr wahrscheinlich dann halt sehr brutal oder sehr, sehr bösartig halt sein, damit das halt noch funktionieren kann. Aber ich glaube, so weit will die Serie auch gar nicht gehen. Der Mord ist ja niemals wird ja niemals so ausgestellt oder das ist nicht wie bei einem Thriller oder irgendwas, wo es was Brutales habe, sondern das ist einfach wirklich nur, das ist so sauber, es ist ein Schuss, es wird niemand wirklich lange erdrosselt oder irgendwas halt. Ja.
Nee, ich glaube, ab diese ganze Verortung in der Oberschicht, und man muss ja auch ganz ehrlich sagen, das ist auch Standard für 9 von 10 klassische Whodunits. Also guck dir fast jeden Agatha Christie Roman an, bis hin zu Mord ist ihr Hobby und dergleichen. Also die spielt eben auch meist in irgendwie sonst wie gesellschaftlich privilegierten Schichten oder mit Menschen, die irgendwie so, wenn sie nicht finanziell, wirtschaftlich, wie auch immer, sozial privilegiert sind, dann haben sie zumindest einen Status oder ein Ansehen, der sie, ja, leicht diskreditierbar macht und als Mörder tauglich macht. Und das ist natürlich auch unglaublich dankbar, glaube ich, das einfach da zu verorten in eben diesen Gefilden, weil so lässt sich eben auch unglaublich leicht so einen Mord verargumentieren oder rechtfertigen. Also wenn das jetzt eine Person wäre, die kein Geld hätte und wie gesagt gesellschaftlich unterdrückt und marginalisiert, einer marginalisierten Gruppe am besten noch zugehörig und in prekären wirtschaftlichen Verhältnissen lebt und dann wird da eben halt diese junge Frau kommen und dem einfach in den Kopf schießen oder in den Bauch schießen. Das wäre, ich glaube, da hätten wir so ein ethisch-moralisches Problem, wir hätten dann bei Magengrummeln die ganze Zeit würden uns denken, oh Gott, also es wäre einfach schon, es wäre kein Feel-Good-Krimi mehr, es wäre ein Feel-Bad-Krimi. Und so, indem wir einfach sagen, hier, guck mal, der Typ ist super reich, der hat alles, dem gehört irgendwie 30% der Anteile am Familienkonzern, der sitzt auf 100 Millionen Dollar Barvermögen und dessen dessen ekliger Typ. Wissen wir eigentlich alle, haben wir weit mehr Gründe als genug, um den in die ewigen Jagdgründe zu schicken und müssen uns auch gar nicht mehr mit dem schlechten Gewissen plagen für den Rest der 70-minütigen Krimi-Spielzeit, das uns irgendwie immer einflüstert, ja, aber vielleicht hat das nicht verdient. Natürlich hat das verdient.
Aber gerade in dieser Folge, dieser Bryce Chadwick, der dann von seiner Schwester umgebracht wird, der ist in diesen 2-3 Minuten am Anfang, wird der so, also wirklich so unwahrscheinlich, also ekelhaft dargestellt, dass ich mir schon wünsche, okay, ja, ich hoffe, du stirbst bald. Also es ist so dieser geheime Wunsch, so ja, wir wissen, was passiert, du bist das Opfer, ich habe es verstanden und ich gehe da halt auch voll mit in diesem Moment total. Halt. Also da tappe ich mich dabei, weil es ist halt auch schön, er spielt es halt auch wahnsinnig toll, so überzeugend, schmierig und eklig und Das macht Spaß. Allgemein fand ich den Cast jetzt, wo ich jetzt die Folge geschaut habe, auch wirklich super spannend. Susan Clark macht das wirklich toll und mir ist aufgefallen, ich hatte sie tatsächlich auch in meiner Kindheit in dieser Zeit in Airport 75, Giganten am Himmel,
habe ich gesehen.
Ja. Das war auch so ein Film, der bei RTL, RTL Plus ausgestrahlt worden ist und lange beworben wurde. Und da hatte sie auch mitgespielt. Porkys habe ich zwar nicht gesehen, aber Co. ganz großer Bluff noch, daher kenne ich die auch noch.
Die ist, ja, die ist super. Die spielt auch Gene Hackmans Frau in Night Moves. Nicht der Christopher Lambert-Film, sondern der mit der ohne K, Night wie Nacht. Genau, der auch, der von Arthur Penn, der auch ganz großartig ist. Also einer wirklich meiner liebsten New Hollywood-Filme. Und sie hat eine relativ kleine Rolle. Aber sie ist auch mir sehr im Gedächtnis geblieben. Also Susan Clark hat jetzt wahrlich keine umfangreiche Filmografie, aber sie ist tatsächlich auch in 3-4 Filmen spielt sie mit. Auch die du gerade genannt hast, die mir unglaublich viel, also für mein eigenes Aufwachsen, unglaublich viel bedeutet haben.
Ja, und Jessie Rose Landis, die dann die Mutter da spielt, die Miss Chadwick, und ich hingesehen und dachte, die kennst du irgendwer. Und dann musste ich wirklich nachschauen. Und das ist dann halt die Mutter von Gary Grant in North by Northwest. Und dann macht es dann so langsam Klick. Und dachte ich, das ist die gute Frau. Und ich freue mich wahnsinnig über Leslie Nielsen. Also ich habe ihn gesehen, dachte mir so, schön. Und schön, ihn nicht als Frank Drebin zu sehen. Also das ist ja das, wie der Mensch ja überall verortet wird. Das ist doch der Typ von Nackte Kanone. Mhm. Und dann mich sehr gefreut, dass er halt auch mal Schauspielern darf. So ein bisschen wenigstens.
Ja, macht das auch gut tatsächlich. Also ich finde seinen Blick, als Bethy ihren kurzen Fummel anprobiert, immer noch göttlich gut. Also diese leicht hochgezogene Augenbraue. Aber es ist eben auch kein wirklich sehr exaltiertes Schauspieler. Also er chargiert nicht. Nicht das, was er eben auch in späteren Rollen eben so im komödiantischen Bereich dann gerne macht, wofür er auch bezahlt wurde, was er eben auch gut kann. Aber einfach so dieses fast schon, ich möchte es fast schon subtil für Fernsehfilmverhältnisse nennende Schauspieler als solches bezeichnen. Also das macht er schon sehr, sehr gut. Man sieht schon so seine ganze Abneigung dem gegenüber, wie sich da seine Verlobte entwickelt, seine unfreiwillig Verlobte, weil er, wie du schon gesagt hast, sagt ja auch zuvor, hey, es wäre auch mal schön, wenn du mich gefragt hättest, wie wir das mit unserer Verlobung machen und ob wir uns verloben und wenn, dann wie. Aber er ist da wirklich großartig. Also der Cast ist hier wirklich gut. Und was ich eben stark finde, ist, wenn der Cast wie hier nicht einfach nur so Plot-Puzzleteilchen sind, weil das haben wir in vielen, vielen Columbo-Fällen, dass eine Figur reingrätscht, die gibt dann die Informationen, die eben zur Lösung des Falls oder weiß nicht, zur Begründung des Mords irgendwie nötig ist, zum Besten irgendwie in Form eines Dialogs oder einer Aussage oder sonst wie, und verschwindet dann wieder und ist im Grunde ansonsten irrelevant. Aber hier haben die alle noch so ihre kleinen Momente, in denen sie auch glänzen können. Also hier Leslie Nielsen in der Frittenbude da, Drive-Thru-Frittenbude da mit Columbo und auch Jessie Rose Landis in dem ganzen Gesprächen über das Trinkgeld fürs Taxi und über den Hund und so. Also das sind einfach so kleine auch komödiantische Spitzen, wo einfach die Schauspieler einfach auch ihren Spaß dran haben und man ihnen ein bisschen mehr abfordert, als einfach nur hier expositorische Dialoge vor sich zu geben und dann zu verschwinden.
Also die Folge hat mir definitiv mehr Spaß gemacht. Ich hatte sie wirklich abgespeichert als so, na, es ist okay.
Und jetzt der Kriminalfall ist nicht gut, ne?
Ja, also. Aber wie gesagt, das Schauspiel, das hat mich tatsächlich dann mit reingezogen. Und das macht es für mich halt aus. Ich glaube, ich würde die Folge nicht jedem jetzt irgendwie, der sagt, kannst du mir was empfehlen, würde ich dir jetzt nicht an die Hand geben. Aber es ist eine gute Folge.
Es gibt so eine komische Tendenz, das ist aber auch schon wieder super nerdig, aber das innerhalb des Columbo-Fandoms gibt es eine Tendenz oder einen Hang dazu, die Qualität der Folge nach der Qualität ihres Gotcha-Moments zu beurteilen. Das ist so der Punkt der Folge, wo die Columbo übertragenen Sinne, also die Figur Columbo im übertragenen oder im eigentlichen Sinne sagt so, ha, ich hab dich überführt aufgrund dieses Beweises oder Indizes, wie auch immer. Und da gibt's eben bessere Folgen, also zum Beispiel die unmittelbar davor kam, Mord im Pastel, wo es um diesen Kunsthändler geht, der auch mit dem super, echt grandiosen Trick von Columbo überführt wird. Das sind so die Momente, die enden ab mit so einem richtigen Boah-Moment. Also, wenn man Fan der Serie ist, boah, alle anderen werden sagen, ja, nett. Und das gibt's hier eben nicht. Also, hier gibt's einfach eher so ein, sich dem Schicksal fügen Moment oder eine entsprechende Haltung der Mörderin, die dann sagt so, okay, ja, war ja doch nicht so gut geplant, ich gebe auf, wie auch immer. Und das hat eben diese Folge nicht, aber ja.
Aber sie hat die Erwartungshaltung schon mal gut vorgeschraubt. Also dieses, ich stelle mir jetzt vor, wie das planmäßig abläuft und während man sich das anschaut, weiß man schon, das kann nur schief gehen.
Das liebe ich auch. Das haben die früheren Folgen häufiger gemacht. Das gab es dann später nicht mehr so häufig, dass es so ein Mord oder der Mord oder die Entsorgung der Leiche, da gibt es auch diese tolle frühe Folge mit Robert Culp, wie die Leiche entsorgt wird, wo das quasi vor dem geistigen Auge des Mörders oder der Mörderin abläuft. Und da hat man sich so einige Spielereien auch so inszenatorisch noch mehr getraut. Später wurde das sehr viel geradliniger, aber das finde ich auch sehr, sehr toll. Das hat die Susan Clarke hier als Beth, diese wirklich umfangreiche Fantasie hat, Fantasiesequenz von 2-3 Minuten, der sich genau vorstellt, wie der Mord abläuft und dann eben nicht so funktioniert wie geplant.
Mit diesem geschickten Schnitt dann halt zu dem Flugzeug und denkst du, so, okay, was hat das jetzt mit dem Flugzeug zu tun? Okay, warum sehen wir das jetzt? Und dann merkst du, jetzt kommt Leslie Nielsen. Okay, ich verstehe, okay. Und der kommt zu früh. Oh nein. Und das ist schon der erste Moment, wo man dann sozusagen, okay, hoffentlich schafft es noch. Also man ist selber überführt zu dieses, hoffentlich schafft er das jetzt noch. Hoffentlich kriegt sie das noch hin. Also wir halten zu ihr, dass alles noch gut geht. Und das finde ich, das macht die Serie aber in sehr vielen Folgen sehr, sehr gut, mich da halt einfach mitzunehmen und auf die Seite des Mörders erstmal zu bringen. Ja, dass ich total am Anfang wirklich dieses Columbo wirklich als störend und nervig empfinde. Genauso wie der Mörder selber. Das ist nicht in allen Folgen, aber in diesen Folgen habe ich, also in dieser jetzt gerade, habe ich dieses Gefühl ganz groß.
Ich finde, es ist immer gut, wenn sich Columbo da in einem gewissen Maße so in Extremen bewegt. Entweder muss wirklich der Mörder oder Mörderin grundsätzlich unsympathisch sein, vielleicht auch beinahe soziopathisch veranlagt. Also eine richtig total unnahbare Figur, eiskalt, die richtig eklig ist. Also jemand auch wie Robert Conrad da hier als Fitnessguru in einer der späteren Folgen, wo du so denkst, der ist unangenehm. So ein, weiß ich, so ein schmieriger Geschäftsmann, der auch noch irgendwie komplett sportobsessiv ist und Columbo ständig damit triezt, dass er eben nicht fit genug ist und so einer. Und dann irgendwie so mit einer jungen Gespielin an der Hand und alles ist an dem ist so. Und oder es muss ja die Mörderin oder Mörder geben, mit denen du sowas wie Empathie entwickelst. Das macht auch Fälle, auch gerade die psychologisch etwas dichteren, sehr, sehr reizvoll. Sowas eben wie der hier oder Donald Pleasances Figur in Any Old Port in a Storm, wo du im Grunde auch trotz wirklich des Mordes, den diese Figur verübt hat, immer so ein gewisses Maß an Mitgefühl für die Figur da ist, weil du denkst, ja, im Grunde, weißt du, ich möchte nicht sagen, der Mord war für die gute Sache, aber im Grunde kannst du zumindest die Beweggründe nachvollziehen, weil es eben nicht allein aus einem vielleicht auch finanziellen Interesse oder aus Habgier entstanden ist. Das ist auch das, was du eben erwähnt hattest, deswegen ist eben auch die Folge besonders. Es ist die 7. Folge der Serie, aber die erste, wo wirklich habe nicht Habgier oder Habsucht das primäre Mordmotiv ist. Und das macht es eben dann auch nochmal spannend, ja. Also entweder gute Mörder klingt blöd, aber Mörder mit nachvollziehbarem Motiv, die auch einen gewissen Sympathiewert haben. Achso, in dem Kontext fällt mir auch noch ein hier, Ruth Gordon, Mord aus Harold and Maude in der etwas späteren Folge aus den späten 70ern, Altersschutz vor Morden, nicht, wo sie hat irgendwie quasi ihr literarisches Erbe bewahren will und deswegen auch irgendwie gegen junge, nicht Emporkömmlinge, aber irgendwie den Mann dann vorgeht, der ihre mutmaßlich ihre eigene Tochter oder Ziehtochter ermordet hat. Also das sind alle so nachvollziehbare Motive. Da guckt man eben drauf und sagt sich, ja, das ist schlimm, du hast immer noch eine ganz böse Sache getan, aber weißt du, wenn jemand mein Kind töten würde, dann weiß ich nicht, wozu ich fähig wäre.
Wohingegen das Motiv aus der anderen Folge, die ich mir ausgesucht habe, dann schon ein ganz anderes Kaliber ist, das schon mehr Kalkül ist. Und wir, glaube ich, auch jemanden haben, der dieser Serie sehr zugetan war. 5-mal Regie hat er geführt und 4-mal mitgespielt oder 3-mal? 4-mal, glaube ich. 4-mal,
ja.
Genau. Rede ist von Patrick McGoohan. Ich habe mir in unserem Vorbereitung auf diesen Cast, habe ich mir Agenda for Murder und im Deutschen Mord nach Termin von 1990 ausgesucht und war der Meinung, dass das für mich so eine der besseren Folgen ist. Die habe ich so abgespeichert bei mir. Und ich verband das halt wirklich immer mit dieser starken Rolle von Patrick McGoohan. Warum sich das ein kleines bisschen geändert hat, da können wir vielleicht im Gespräch halt drauf kommen. Mhm. Aber hier meine Frage an dich, kannst du dich noch an die Folge erinnern? Und ich glaube, laut deinem Buch findest du die Folge jetzt auch nicht ganz so, eher so durchschnittlich.
Ja, Patrick McGoohan ist stark tatsächlich. Also mit dem, ja. Ich habe ja so eine Hassliebe zu McGoohan, weil er als Regisseur wie als Schauspieler für ein, zwei der besten wie auch der schlechtesten Columbo-Folgen verantwortlich ist. Also gerade in seiner Funktion als Regisseur hat er eben da einige Böcke geschossen. Also er hat ja auch Mord nach Takten später inszeniert, wobei man da eben immer das auch auf die Qualität des Drehbuchs schieben kann. Und Der alte Mann und der Tod, die, also ich habe zwei Folgen genannt, die ich somit als die Tiefpunkte der ganzen Serie betrachte. Da mögen andere Meinungen abweichen und das ist auch total okay. Er ist aber eben auch, finde ich, als Mörder vor der Kamera brillant. Also in Abstufung tatsächlich. Also das Teufelskorporal heißt, glaube ich, die Folge zu Deutsch. Sein erster Auftritt als Mörder vor der Kamera oder vor der Columbo-Kamera oder war es der zweite? Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Ich glaube, es war der erste. Ist zum Beispiel ganz großartig. Da hat er auch verdienterweise damals einen Emmy für gewonnen und dann später auch im Nachhall beansprucht, quasi inkognito Regie geführt zu haben bei der Episode, weil er, glaube ich, dem nominellen Regisseur, ich könnte, dass der den ganzen Ruhm abräumt oder dem Drehbuchautor. Und er meinte, er hätte quasi das halbe Drehbuch neu geschrieben, wie auch immer. Also er hat ein großes Ego, aber er hat auch mutmaßlich ein großes Talent. Und ich finde tatsächlich, ja, der Fall ist nicht so der allerbeste, Agenda for Murder, Mord nach Termin, aber Patrick McGoohan ist absolut super in der Folge und vielleicht so gut, wie er nie anderswo war in Columbo.
Als ich es gestern geschaut habe, dieses Gefühl, es fühlt sich sehr, sehr konstruiert an. Also Columbo ist natürlich sehr konstruiert, aber die Folge fühlte sich besonders konstruiert an. Dann hat er so ein paar kleine, wo man merkt, okay, das ist jetzt ein Nachdreh, okay, hier mussten sie da noch ein bisschen was raffen halt. Ich sehe den so unwahrscheinlich gerne fallen und du weißt, dass er fallen wird. Du weißt, dass er überführt wird. Er kommt damit nicht durch, das ist klar. Aber ich freue mich da richtig drauf. Das macht Spaß, ihm dabei zuzuschauen, wie dieser abgebrühte, kalte Typ wirklich immer bröseliger wird.
Bröseliger ist er schon.
Und was mir ja aufgefallen ist bei der Folge ist, also ich habe das Gefühl, die hätte wahrscheinlich länger sein müssen, denn die fühlt sich zusammengeschnippelt an. Mhm. Sprich, also wir haben ganz viele wahnsinnige Zeitsprünge da drin in dieser Folge. Und du hast eine Szene, die ist abgeschlossen und dann beginnt eine nächste Szene und die ist wieder mit den gleichen Darstellern, Columbo. Und in dem Fall, wie heißt denn die Rolle eigentlich hier? Das ist Oscar Finch.
Oscar Finch, ja.
Genau, und du hast halt ganz viele Abbrüche und ich bin mir da halt auch nie sicher, ist das gewollt oder fehlt da einfach noch zwischendrin was? Und die Folge war irgendwann mal länger angelegt und die mussten es natürlich halt auf die 90 Minuten bringen. Da bin ich mir gar nicht sicher. Da würde ich die fragen, weißt du da irgendwas produktionsseitig? Gibt es da irgendwelche Notizen, dass da viel rausgeschnitten worden ist? Weil es fühlt sich immer so an bei der Folge.
Mhm. Es gibt tatsächlich produktionstechnisch über die späteren Folgen ganz wenig, das bekannt ist. Es gibt ein relativ cooles Trivia-Buch von Mark Nowitzki, The Columbo File, was Ende der 80er rauskam, also vor dem ABC-Reboot der Serie. Aber das behandelt eben wirklich nur Episoden der Serie bis 78 und danach keine mehr. Dann gab es in späteren Jahren nochmal ein kleines Update mit so kleinen Notizen zu den Produktionsumständen der neueren Folgen, aber da ist wenig Ergiebiges dabei und ich möchte auch sagen, die Neuauflage kann man sich komplett checken. Also falls jemand das alte Buch im Regal von Nowitzki stehen hat, dann kann man sich die Neuauflage tatsächlich sparen, die paar Anekdötchen, die es da gibt. Aber nach allem, was ich da gelesen habe, wie gesagt, es gibt sehr wenig, sind die Drehbücher schon so konzipiert für dieses 90-95-Minuten-Format. Also, dass da es sowas gibt wie einen ominösen, niemals veröffentlichten Director's Cut von 2 Stunden, ist mir nicht bekannt. Ich meine auch, dass die Produktion von solchen TV-Filmen dieses Format so hart durchstrukturiert ist, dass da kein längeres Drehbuch existiert. Also, mir ist es auch aufgefallen, die Sprünge dramaturgischen wie die in der Logik sind groß, die diese Episode macht. Ja. Oder sagen wir mal so, sie stellt Annahmen, die nicht wirklich nachvollziehbar sind oder die sie nicht gut argumentieren kann, weil Figuren erfahren eben so charakterliche Wandel, von denen ich mir sagte, ja, wirklich? Wow. Aber du hast recht, es fehlt einiges und einiges wirkt da wiederum sehr, sehr, sehr kurz gefasst. Die Frage ist ja legitim, aber eine Antwort darauf gibt es nicht, befürchte ich. Und nicht nur nicht von mir, ich glaube, die gibt es generell nicht, weil keiner der Beteiligten äußert sich heute noch zu der Serie und die meisten sind ja auch mittlerweile leider verstorben.
Mhm. Also gerade die Folge merke ich halt, die Konstruktion von diesem ganzen Mord, wie das alles passiert, in dieser Akribie, da wurde viel Wert drauf gelegt, um viele Fährten und Spuren für uns auch als Zuschauer zu legen. Und in dieser Folge verlieren sich so viele Sachen halt. Und am Ende ist es dann halt das Stückchen Käse, was dann halt den Mörder überführt. Was mich auch immer noch heute ein bisschen sprachlos zurücklässt. Das ist diese, okay, du hast diesen kalkülen Dude, der das sehr wahrscheinlich ein bisschen länger schon geplant hat. Und dann ist es das Stückchen Käse. Also er ist sich sozusagen der forensischen Aufklärung nicht bewusst, das will bei mir alles nicht zusammenpassen. Also rein von diesem Logikpunkt und wie diese Figur gezeichnet ist, macht das keinen Sinn. Aber trotzdem schafft es Patrick McGoohan halt einfach, mir das trotzdem glaubhaft rüberzubringen. Mhm. Ich glaube, ich habe mich gestern so ein bisschen so, das ist vielleicht doch nicht so die stärkste Folge, wie ich es abgespeichert habe, aber am Ende steht und fällt wirklich mit McGoohan halt. Und du hast in deinem Buch geschrieben, dass alle anderen Figuren, die da drin vorkommen, so ein bisschen so eine Randnotiz sind. Also eigentlich nur im Raum stehen und da passiert nichts mit denen. Und das ist mir auch aufgefallen. Das sind teilweise sehr, sehr, sehr langweilige expositorische Dialoge. Und es macht da wenig Spaß. Und McGoohan ist dann beim Inszenieren dann halt auch wirklich sehr schnörkellos. Also da passiert nicht wirklich sehr, sehr viel. Außer in den Szenen mit Columbo dann selber. Da gibt es sich sehr viel Mühe. Mhm. Also du hast eine Szene beschrieben mit dem Witz. Und es ist ein riesengroßer Fremdscham-Moment für mich, diese Szene mir anzuschauen, wie falsch dann der Finch dann in seiner, also der McGoohan, da lacht halt. Das ist ganz furchtbar und trotzdem wahnsinnig gut inszeniert. Also
der Witz ist eben auch schwach.
furchtbar. Ich wollte ihn eigentlich auch noch gar nicht mehr hören. Ich bin auch sehr froh, dass er den irischen Witz noch abgelehnt hat. Mhm. Aber die Folge gibt tatsächlich viel, also für mich zumindest für ein Gespräch halt, weil da sieht man dann eben halt auch, wie abgeklärt das ist, so eine Produktion, wie schnell das gehen muss, wie durchgetimt, durchgetaktet das ist, wie routiniert das alles ist. Und ich nehme hier auch das erste Mal auch für mich bewusst wahr, dass Peter Falk hier in seiner Rolle sehr super routiniert ist und nicht wirklich viel macht. Hast du da auch so eine Beobachtung da machen können oder anders gefragt, er wird ja im Laufe der Zeit immer routinierter und man könnte fast beinahe sagen, da fehlt ein bisschen so dieser Spirit halt. Ich mache den immer so Ende der 70er aus, irgendwie so diesen Sprung und hier merke ich, okay, der Elan fehlt. Wie siehst du das da?
Das ist aber eine große Frage. Also, die Frage ist ja gut, es schmeichelt mir, dass du sie stellst. Ich glaube aber, es ist schwer, das zeitlich zu verorten, wo Peter Falk sagt, jetzt mache ich das Ganze mal, jetzt bin ich mal ein bisschen flapsiger oder will einfach mehr Spaß haben mit meiner Rollendarstellung, fängt an zu chargieren. Es gibt ja schon solche Tendenzen relativ früh. Schon so Mitte der 70er, wo einfach Peter Falk diesen Superstar-Status hatte. Man darf ja wirklich nicht vergessen, er war wirklich der zeitweilig höchstbezahlte Fernsehschauspieler. Er war wirklich ein Superstar für NBC in den Jahren, in denen Columbo eben wahnsinnig erfolgreich lief, so von 73, 74 bis Ende der 70er. Also das war ein Quotenhit, das war eine Blockbuster-Serie. Und da gibt's eben schon so die ersten Tendenzen, auch so in den Folgen ab 76, 75, 76, wo man eben merkt, er nimmt sich mehr so ganz genau mit der Präzision seines Schauspiels und fängt an, sich so selber seine eigene Rolle ein bisschen zu parodieren. Er findet dann aber auch wieder zurück zu alten Stärken. Also wir haben auch bereits ein, zwei Folgen genannt aus den späten 70er, die wieder überraschend gut sind, wo er dann auch wieder sehr, sehr präzise ist in seinem Schauspiel und auch die Ermittlung sehr, sehr gut wirkt, also sehr, 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 sehr dicht, sehr überzeugend, sehr nachvollziehbar. Aber ja, es gibt auch diesen wahnsinnigen Bruch dann zu den Episoden, die bei ABC liefen ab 89, wo dann Falk einfach auch sichtlich gealtert ist und einfach das ganze Schauspiel hängt und die Drehbücher nicht mehr so auf dem Punkt sind. Das liegt zum Beispiel auch an der langen Spielzeit. Es liegt aber auch, glaube ich, daran, Peter Falk mehr Zeit einzuräumen für so seine eigenen Interessen und Vorlieben dessen, also bezüglich dessen, was er vor der Kamera darstellen will. Und ich habe, also deswegen ist so eine McGoon-Folge so eine später eigentlich ganz dankbar. Das gilt übrigens auch für das Asche-Puzzle. Ich glaube, da, ich habe schon das Gefühl, weil sich die beiden eben auch so gut verstehen, die waren ja auch privat befreundet, unter den späten Folgen, die Folgen, die er mit McGoon gemacht hat, noch relativ gut sind. Also mit McGoon vor der Kamera, möchte ich sagen. Mord nach Takten und sowas schließe ich da ausdrücklich aus. Das spielt Billy Connolly, der Mörder. Das funktioniert eben gut, weil ich glaube einfach das Hauptanliegen von Falk war, möglichst eine gute Zeit zu haben mit seinem alten Buddy Patrick. Und da stört mich dann auch das Flapsige oder das etwas ja dürftige Drehbuch nicht so sehr, weil der Kriminalfall nicht so toll ist. Was mich tatsächlich stört, ist das, was du gerade angesprochen hast, dieses die anderen handelnden Figuren so quasi zu Wasserträgern für das reine Krimi-Narrativ zu machen. Also sie sind eigentlich nur dafür da, um irgendwie in diesen Krimi-Plot reinzuspielen, haben aber eigentlich keine eigene Agenda und kein Innenleben. Und das stört mich gerade so bei so Figuren wie hier Oscar Finches Frau oder seinem alten offensichtlich Schulfreund oder Freund aus Studientagen, den er dann später zu seinem unfreiwilligen Komplizen macht. Da habe ich mir einfach mehr Konflikt gewünscht auch. Also wie kann denn sowas sein? Der ganze Mordplan oder sein ganzes Alibi fußt ja nur darauf, dass er irgendwie 3-4 Tage after the fact, also nach dem Mord, zu seinem alten Buddy geht und sagt, hier übrigens, ich habe so Hinweise auf deine Alibi, also deine Anwesenheit als Alibi in meinem Büro personifiziert, das irgendwie schon hinterlassen, in der Hoffnung darauf, dass du auch mitspielst, weil du hast ja Dreck am Stecken. Und der macht auch einfach mit, sein alter Buddy. Und ich denke mir, ja, nee, das geht. Also das funktioniert wirklich nur, wenn die Figuren überhaupt keine eigene Agenda haben. Und das haben sie eben nicht. Also in dem Moment, wo du fragst, warte mal, haben die nicht auch sowas wie ein eigenes einen eigenen Kopf und machen sich nochmal Gedanken und gehen abends ins Bett und fragen sich, hey, Moment mal, der spart mich hier gerade ein, um seinen irgendwie, um Mord zu vertuschen. Also das ist ja ein unglaublich schwergewichtiges Verbrechen im Vergleich zu dem, was ich irgendwie mal vor 30 Jahren getan habe, als ich irgendwie eine Akte habe verschwinden lassen oder so. Da mache ich nicht mit. Nee, der sagt dann einfach, oh ja, okay, ja, ich bin dabei. Das geht gar nicht.
Und ich weiß, dass die Folge an diesem einen Punkt, und den fand ich auch wirklich sehr gut, zumindest versucht dieses Verhalten schon vorweg zu erklären, dass man diesen Finch so als Strippenzieher stilisiert, wo dieser, Abgeordnete, oder was ist das, ein Governor, genau, dieses Gespräch führt und sagt so, sie schreiben doch ihre Reden selber.
Ach, das, ja.
Und das fand ich halt sehr, sehr, sehr präzise halt, dass du sagst, okay, wir müssen jetzt diesen, was ist das?
Ja, ich habe das so verstanden, dass er tatsächlich sowas ist wie ein höherrangiger Politiker, aber ebenso auf lokaler Ebene. Also er ist wahrscheinlich da irgendwie in L.A. so ein Distriktsvorsitzender oder Oberstaatsanwalt von Pipapo und soll jetzt eben in ein höheres politisches Amt kommen, quasi als stellvertretender Governor. Oder stellvertretender Präsident, oder die haben da höhere politische Ambitionen, ja.
Und diese Szene soll ja nichts anderes darstellen, als dass Oscar Finch, der eigentlich der clevere Typ von beiden ist und den eigentlich nur dazu gemacht hat, weswegen der sozusagen schon als Marionette eigentlich schon inszeniert wird, also dargestellt wird, damit man sagen kann, okay, wir haben jetzt eine Marionette, mit der wir dann jetzt rumspringen können im weiteren Verlauf halt. Also so nehme ich zumindest diese Szene wahr, ansonsten würde das überhaupt gar keinen Sinn machen, denn auch der Schnitt ja dann auf McGoohan ist ja dann halt auch sehr, sehr, sehr geschickt gemacht halt.
Ja, es ist einfach psychologisch ein bisschen, also ungleich eben zu Schritte aus dem Schatten, die Folge, die einen vergleichsweise schwachen Kriminalfall zu bieten hat, also vielleicht zu Agenda for Murder, weil hier ist der Mord tatsächlich interessanter, weil er ist ja wirklich gut geplant und da gibt es auch wirklich so einige Sachen, die interessant sind. Ich finde, man hat da die Möglichkeit nicht ausgeschöpft, aber das ist ein anderes Problem. Aber der Mord an sich ist schon spannend, weil offenbar hat eben Patrick McGoohan oder Oscar Finch einen Plan, der zumindest auf den ersten Blick funktioniert oder funktionieren könnte. Auch wenn er noch so vertrackt ist. Aber ja, das, die psychologische Ebene, die ließ mich auch ein bisschen ratlos zurück. Ich denke auch, man wollte Oscar Finch, also McGoohans Rolle, so ein bisschen mehr als der, der eigentlich alle Fäden in der Hand hat, inszenieren, Strippenzieher, Puppenspieler, sehr gut von dir auf den Punkt gebracht und hat es nicht so wirklich geschafft. Ich denke mal, man hätte ihm dafür auch vielleicht eine andere, etwas andere Rolle geben müssen. Er ist ja Staatsanwalt und damit im Staatsdienst, wie der Name auch schon sagt. Ich glaube, man, und er ist ja aber eben so ein eitler Gockel dabei und schon so jemand, der das, den Ruhm der Öffentlichkeit auch genießt und der Kollegen, die dann sagen, ach toll, hast du wieder toll gemacht und ach, den hast du wieder für 30 Jahre ins Kittchen gebracht, grandios, da kann man eben nichts tun, du bist, gegen dich ist kein Kraut gewachsen oder so. Ich denke, man hätte ihm, weiß ich, man hätte ihn zu so einem Arschloch-Verteidiger vielleicht machen müssen oder so. Also jemand, der hat für Privatleute arbeitet und vielleicht einmal in einem Prozess zeigen müssen als jemanden, der einen kriminellen Industriellen raushaut oder Doppelmörder und dann einfach was nochmal so sein, die Niederträchtigkeit seines Charakters, seiner Figur unterstreicht. Also wie gesagt, ich möchte nicht von Episoden reden oder von Fällen reden, die es nicht gibt, aber ich habe mir da einfach ein bisschen mehr gewünscht. Also er ist eigentlich im weitesten Sinne des Wortes doch im eigentlichen Sinne auch Staatsdiener und es passt nicht so richtig zu seinem Ego, was ja schon sehr von so einem, ja, großen Narzissmus und Geltungsdrang einfach bestimmt ist. Genau, und warum sollte er dann in die zweite Reihe zurückkehren, ne? Hinter seinem Buddy, hast ja recht, warum soll er nicht die große Karriere machen? Aber er sagt ja, ihm reicht dieses Amt als, was war das irgendwie? Ober irgendwas.
Oberstaatsanwalt, Oberbezirksstaatsanwalt.
Ja, ja, genau sowas, ja.
Ich glaube, das ist aber auch fast nebensächlich. Also, da interessiert sich die Folge auch wirklich gar nicht dafür. Mhm. Also, nicht wirklich. Worauf sich die Folge tatsächlich konzentriert, ist wirklich dieses Zusammenspiel, das Zusammentreffen zwischen Columbo und McGoohan. Diese Momente halt, da ist alles so drumherum gebaut, die Dialoge, dieses Pieken und Pocken und du bist immer schon als Zuschauer an dieser Erwartungsseite, na, was kommt jetzt? Wir haben doch noch dieses Fax, dann haben wir jetzt noch diese trockene Parkplatzstelle, die für mich überhaupt null Sinn macht. Das hat irgendwann nachts geregnet, das müsste schon längst getrocknet sein. Und da ist immer noch diese trockene Stelle, das macht ja jetzt nicht viel Sinn, aber okay, das ist jetzt nebensächlich.
Es ist ja auch nichts, was irgendwie unabhängig bezeugt wurde von irgendwem. Also ich habe jetzt die Folge schon zum 6., 7., 8. Mal gesehen. Und jedes Mal, wenn er eben mit Arndt heißt der Schauspieler, Mackie,
ich glaube.
Ja, spricht. Mackie,
genau.
Also der das zunächst unfreiwillige, dann doch eben freiwillige Alibi stellt für Oscar Finch und ihn darauf anspricht, auf diesen nassen Fleck auf dem Parkplatz und dass es ja eigentlich gar nicht sein kann, dann ist das, da muss er eigentlich quasi nur Columbus Wort dafür nehmen, dass das so stimmt. Er könnte einfach sagen so, davon weiß ich nichts oder ich glaube ihn nicht und dann würde eben einfach, da wäre der ganze die ganze Spur damit zunichte gemacht. Ich meine, die Serie tut gut daran, die Folge tut gut daran, am Ende das eben nicht so als das belastende Beweismittel zu platzieren, aber daran hängt sich eben Peter Falk in seiner Rolle als Columbo lange Zeit auf, an dieser einen Beobachtung, dass da eben diese eine Parkplatzstelle eben trocken war, auf der er versehentlich parkt, was eigentlich der Dienstparkplatz hier von Oscar Finch ist und guckt da runter und ach, hier ist ja trocken, es hat die ganze Nacht geregnet. Aber in dem Moment, wo eben jemand wie Oscar Finch oder Mackie sagen würde, ich weiß von nichts, da war alles nass, also weiß nicht, wovon sie reden. Dieses Beweismittel gibt es einfach nicht. und darauf reitet eben, finde ich, die Folge zu lange rum, deswegen ist der Kriminalfall wird so ein bisschen entwertet, weil ich glaube, es gibt am Tatort selber genug Indizien, die Oscar Finch überführen würden. Ich habe mich gefragt, wie das ist auch mit der DNA-Beweissicherung, weil er pustet ja diesen Pistolenschmauch auf die Hand seines Mordopfers und ich denke mir, ja okay, da müsste dann eben aber auch Spuckepartikel dran kleben, oder? Also ich weiß nicht, was 91 möglich war.
Aber ein Schusswinkel zum Beispiel aus dieser Entfernung herausschießen, das dürfte auch mit einem Selbstmord nicht möglich sein. Also selbst darin könnte man kommen. Auch würden das auch andere Spuren ja auch am Kopf halt machen. Der Einschlag wäre sicherlich auch ganz anders. Ich bin da null forensisch vorgebildet in irgendeiner Art und Weise, aber ist für mich logisch. Aber ich glaube, die Folge ist voll von so Logiklöchern. Und die gibt sich da keine große Mühe. Was die Folge aber wirklich auf der Habenseite hat, ist so, gerade wenn es um die Inszenierung in Räumen geht. Ich finde diese Halle, diese Kongresshalle, diese leere Halle, wie die ausgeleuchtet ist, das macht mir wahnsinnig viel Spaß, das zu sehen und dass das sozusagen auch gleich dieser große Schauplatz zum Schluss halt wird, dass der sozusagen diese leeren Kongresshalle dann mehr oder weniger gestellt wird. Und ich finde das, also überführt wird, dieser Gotcha-Moment. Das finde ich halt sehr schön. Das ist eine schöne Idee, die sich die Folge da genommen hat. Mhm. Und macht mir wahnsinnig Spaß. Also wo ich dann auch sage, so okay, das lässt mich jetzt über die Plotholes und über die Logiklöcher wirklich einfach komplett hinwegsehen und sagen, okay, das ist in Ordnung, das ist ein schöner Deckel, der da drauf passt. Und viele kleine Inszenierungs-Gimmicks, die der McGoohan damit reingebaut hat.
Ja. Ich habe ich glaube, ja, als Kriminalfall nicht ganz schlüssig, genau. Es gibt Logiklöcher. Ich glaube, wir sind dabei derselben Auffassung, dass nicht das maßgebliche Qualitätskriterium für weder eine Krimiserie noch irgendwie eine andere Art von filmischer Kunstform. Also die Story muss einen eben packen und die Figuren auf der Ebene funktioniert es ganz gut. Und wie du auch ganz richtig sagst, ich finde die Inszenierung dafür, dass es eine der späteren Folgen ist, ist auch recht gelungen. Also mir hat das auch sehr, sehr gut gefallen, wie sie arbeiten auch mit Statisten. Ich habe auch diese am Ende diese Wahlparty als komplett glaubwürdig wahrgenommen. Da gibt es auch schlechtere Episoden, wo man das Gefühl hat, ach, die hatten da nur 5 bis 10 Leute, also Statisten-Extras zur Verfügung, die da im Saal rumlaufen und so tun, als seien sie eine große Menschenmenge. Aber hier habe ich wirklich das Gefühl gehabt, da ist Trubel, da ist Chaos, da ist auch Euphorie und das so im Kontrast zu der Überführung von Finch am Ende und zu dem, was wir eben zuvor sehen, von dieser Hotelhalle da, von diesem Saal da, der ganz spärlich ausgeleuchtet ist, nur mit so einem Spot auf diesen Schreibtisch da, auf diesen ja, Arbeitstisch da in der Mitte, das ist schon, also ist schon kompetent inszeniert, also kann ich auch nicht meckern. Und ich glaube, wir sind uns auch einig, das tröstet eben über vieles hinweg. Und wenn man die Folge nicht so kritisch, auch analytisch guckt, wie wir jetzt gerade, kann man daran Spaß haben. Also das ist, die gehört definitiv zu den stärkeren späten Columbus, ja.
Mhm. Und da kann ich auch wirklich was sagen. Also ich habe mich wirklich sehr schwer getan, wirklich mit diesem analytischen Blick da an diese Folgen auch ranzugehen, weil ich mich ganz gerne da lieber einsaugen lasse in diese ganze Stimmung und Atmosphäre. Und das hat die Folge ja eben halt geschafft. Also ich bin halt nicht an irgendwelchen Sachen hängen geblieben. Und ich bin auch nicht der Nitpicker. Also das macht mir auch, beim Film macht auch keinen Spaß, sich danach dann im Film zu unterhalten und sagen, hast du das gesehen, hast du das gesehen? Ah, oh, und da ist da ein Anschlussfehler. Das ist auch nicht eine Art und Weise, wie ich gerne Filme oder Serien schaue. Jeder, der das macht, gerne von mir aus, aber mir gibt es halt überhaupt gar nichts. Und Ich glaube, zu der Folge kann man jetzt auch gar nicht mehr so wirklich viel sagen. Oder hast du da noch irgendwas?
Nee, mir ist gerade noch was eingefallen, weil du eben vorhin fragtest, fehlt da was? War das Drehbuch vielleicht zu umfangreich und musste da einiges zusammengestrichen werden? Es gibt ja diesbezüglich Anekdoten, fällt mir jetzt, erst mit einer Viertelstunde Verspätung ein, aus den 70er-Jahre-Folgen, dass manchmal die Drehbücher einfach zu lang waren, aber eben auch manchmal zu kurz und man dann eben auch anfing, 90-Minuten-Folgen zu drehen und die dann eben auch entsprechend strecken musste. Das merkt man leider einigen Folgen auch an, dass da dann plötzlich Szenen drin sind, die komplett redundant wirken und auch so Comedy-Set-Pieces, von denen man sich fragt, warum sind die da? Die Antwort ist einfach, weil NBC 2 weitere Werbepausen unterbringen wollte und man dann mal eben so ein 70-Minuten-Skript auf ein 90-Minuten-Skript aufgebläht hat. Aber es gibt eben auch den umgekehrten Fall, wie dem zweiten Fall mit Jack Cassidy als Murder, Schreib oder Stirb, Publish or Perish, wo er so einen Verleger spielt, der eben sein ehemaliges Autorenzugpferd umbringt. Der wird von Mickey Spillane gespielt. Und da gibt's diese, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, diese Split-Screen-Sequenz.
Ja,
was ja für
großartig.
Die ist großartig. Und für Fernsehen, im Fernsehkontext, eben anno 74 oder wann die Folge ausgeschaltet wurde, total ungewöhnlich. Weil man musste echt davon ausgehen, damals hatten Leute so einen 40, 50 Zentimeter diagonale Monitor und plötzlich wird der aufgeteilt in 3 oder 4 kleinere Quader, also Bildkader. Und das ist schon ein Wagnis gewesen. Und das rührt eben daher, dass das Drehbuch von Peter Fischer, der eben auch dann später der Showrunner war von Mord ist ihr Hobby, einfach viel zu lang war. Und die mussten den Mord, der im Drehbuch 10 Minuten oder 10 Seiten dauerte oder Werte auf 1 oder 2 Minuten verkürzen. Und daher kam das. Also da war man schon kreativ. Aber das beantwortet natürlich nicht die Frage, ob dieser Folge hier Agenda for Murder ein längeres Drehbuch zugrunde lag, das weiß ich nicht, aber ich gehe mal davon aus, dass nicht, also
Da gibt es noch dieses andere Beispiel, weil ich die Folge erst gesehen hatte, dieses Blueprint for Murder, diese Szenen, wo der in dieses Amt halt reingehen muss und sich Dokumente und Papiere beschaffen muss, um dieses Bauvorhaben zu stoppen. Mhm. Und das ist locker 10 Minuten, die das halt ausmacht.
Oh ja, oh, das ist ganz böse.
Ja. Ganz lange warten muss und es war da, wo ich jetzt in Vorbereitung jetzt noch auf unser Gespräch gesehen habe, dachte ich mir so, das ist aber schon wirklich dreist halt, das jetzt die Zeit hier zu füllen. Also wirklich das Warten zu inszenieren. Na gut.
Das war Blueprint for Murder? Okay, ich dachte, diese ganzen Füller-Szenen kamen erst in späteren Folgen, aber tatsächlich kann sein, ja.
Ja. Auch wenn die Folge an sich sehr gut ist, aber das war definitiv nichts Gutes an dieser Folge.
Ja, deswegen mag ich auch die kürzeren Episoden tendenziell lieber. Also man hat unglaublich ökonomisch effizient erzählt. Also ich glaube, mein liebster Moment überhaupt, was so das zeitsparendes Erzählen betrifft, ist in einer ganz frühen Folge dem ersten Auftritt von Robert Culp als Mörder. Mord mit der linken Hand, wo er die junge Frau da hier tötet mit einem Wurf durch die Glastischplatte. Und dann siehst du quasi die gesamte Entsorgung der Leiche, die das Vertuschen des Verbrechens als Reflexion in seiner Brille, so als Zusammenschnitt. Also die Kamera quasi fährt ran oder es gibt auch so einen Freeze-Frame und es gibt dann einen Zoom auf in diesen Freeze-Frame rein und dann im Spiegelbild der eingefrorenen Brille siehst du quasi ab so eine 30, 40, 50-sekündige Sequenz, wie die Leiche entsorgt wird. Und das fand ich als inszenatorischen Griff super. Also man muss einfach sehen, da fehlte die Zeit und wahrscheinlich auch das Budget, um das en Detail zu zeigen. Und dann haben die gesagt, machen wir das mal so und lösen das Ganze kreativ. Das fand ich zum Beispiel super. Mhm.
Als wir uns zusammengeschrieben haben für das Gespräch, da hatte ich schon ein paar Fragen gehabt. Du hast ein Buch geschrieben über Columbo. Was könnten wir da jetzt in dem Gespräch noch großartig rausfinden, was nicht jemand anderes vor uns geschrieben hat oder du selber? Aber ich stelle mir halt immer die Frage nach der Relevanz von Columbo in der heutigen Zeit, in der heutigen Fernsehgeschehen halt. Ich gucke seit Anfang 2000er kein lineares Fernsehen mehr. Ich weiß größtenteils gar nicht mehr, was da eigentlich abgeht, wie da so die Mechanismen sind. Ich bekomme natürlich selbstverständlich mit, was zwar passiert, aber ich schaue es mir seltenst an. Vielleicht mal eine Netflix-Serie, eine Amazon-Serie, das ist aber eher ganz selten. Erwische mich tatsächlich eher, dass ich alte Sachen mir anschaue oder neue arbeite, also Star Trek zum Beispiel, habe ich nur die Filme gesehen und nie die Serie und habe mit meiner Freundin einfach gesagt, wir schauen uns jetzt einfach, nachdem wir Picard gesehen hatten, wir schauen uns das jetzt an und haben jetzt Next Gen Deep Space Nine uns angeschaut und sind da richtig schön aufgegangen und mich zieht es da auch eher zu so einen alten Serienformaten hin und bei Columbo habe ich so das Gefühl, dass es da nicht so diese große Nostalgiewelle gibt, wo man sagt, da muss ich jetzt unbedingt hin. Das war ein großes Ereignis, sondern das bleibt halt immer noch, wie du es vorhin auch gesagt hast, eher nischig. Und meine Frage ist, hat Columbo heutzutage wirklich noch Relevanz? Ist das noch wichtig fürs Fernsehen? Kann man sagen, dass man da vielleicht ein Revival irgendwann erleben kann? Oder ist das tatsächlich einfach nur ein Kind seiner Zeit und wird Stück für Stück in der Mottenkiste landen?
Puh. Ich bin normalerweise nicht der große Kulturpessimist, aber in dem Fall befürchte ich, die von dir zuletzt genannte Aussicht ist wahrscheinlich zutreffend. Also zumindest nach dem Status jetzt will sagen, ja zur Mottenkiste. Columbo tut sich unglaublich schwer damit, was seine Veröffentlichung in einem von digitalen Veröffentlichungsmedien geprägten Zeitalter betrifft. Die ist im Streaming verfügbar mittlerweile auf bei Spartenanbietern in den USA, wahrscheinlich auch in vielen anderen Ländern. Hierzulande eben so gut wie gar nicht. Du kriegst hast nur sehr eingeschränkt Zugriff darauf über Video on Demand. Die DVD-Veröffentlichung ist auch schon ein paar Tage alt und jetzt wahrlich nicht durchweg gelungen. Also es gibt zum Beispiel Passagen auf den DVDs, gerade bei den früheren Fällen, die eben unsynchronisiert verblieben sind, obwohl dafür alte Synchronspuren existieren, die man aber einfach nicht vielleicht aus dem ARD- oder RTL-Fundus dann gerettet hat. Also ich möchte sagen, hauptsächlich ARD-Fundus, was man aber hätte tun können. Columbo hat eine schwierige Veröffentlichungsgeschichte. Im Moment ist tatsächlich Columbo wirklich so auf der Resterampe, wird ausgestrahlt bei den RTL-Spartenkanälen für ein älteres Publikum, Sat.1 Gold, lief zumindest noch bis vor einiger Zeit bei ZDF Neo. Also wenn sich da nicht massiv was daran tut, denke ich, wird Columbo ziemlich in Vergessenheit geraten. Das ist der eine Punkt zum Punkt Wahrnehmung. Das kann sich natürlich schlagartig ändern, wenn jetzt Netflix entscheidet, das ist die Serie, die wir lancieren wollen und die wir einfach mal pushen wollen. Und Leute, freut euch, ihr alten Retro-Häschen, kommt alle raus, Columbo ist zurück. dann, ich meine, Netflix und solche großen Streaming-Anbieter haben natürlich eine unglaubliche Macht, aber erstmal müssen die Serie überhaupt ausstrahlen. Und da ist, glaube ich, auch die rechte Lage nicht ganz klar mit Universal und den Erben von Lemonson und Link. Da gibt es ja auch langwierige Rechtsstreite, unter anderem eben auch mit Peter Fox Ehefrau, Shara Denise und also it's complicated. Ja, und das andere ist, wie popkulturell einflussreich, ich glaube auch für das zeitgenössische Fernsehgeschehen weniger, weil fällt dir eine Serie ein, die wirklich so im großen Stil dieses ganze Konzept des Howdunits zu Ungunsten des Whodunits, also wer ist der Mörder, einfach mal umgesetzt hat? Also erfolgreich über eine längere Zeit?
Nee, also überhaupt gar nicht. Und die Frage hatte ich mir auch im Vorfeld gestellt. Und das ist für mich genau der Punkt halt, wo ich diese Frage halt auch gekommen bin. Eigentlich ist es ja eine coole Sache. Es ist vielleicht nicht so frisch, aber weil es nicht so oft verwendet wird, könnte man es doch eigentlich normalerweise ein bisschen weiter ausrollen, dieses Konzept einfach übernehmen und einfach sagen, man könnte eine neue Serie kreieren mit frischen Charakteren, aber das passiert auch nicht, wie als hätte eine Macht, eine graue Eminenz da irgendwie so die Hände halt drüber, so das ist unsere Idee, das ist, bleibt unangetastet, weswegen ich auch zu dem Umkehrschluss dann halt auch komme, irgendeine Relevanz muss ja Columbo haben, das ist ja noch eine Instanz, das ist ja noch was Großes und ich habe eher das Gefühl, zumindest ich nehme meine Wahrnehmung, ob das stimmt, weiß ich nicht, das ist hier bloß zusammengeorakelt, dass das eine große rechte Frage ist. Das ist mein Ding halt, weil wenn du das vermarktest, du sagst es so richtig, Netflix, wenn die sagen, hey, ihr Retro-Hits da draußen, hallo, wir haben da eine ganz großartige alte Serie, wir haben das im O-Ton, wir haben das mit der ARD-Synchro, mit der RTL-Synchro, wie ihr das wünscht halt. Ich meine, in einer Zeit, wo man eine Star Trek-Serie mit klingonischen Untertiteln versehen kann, sollte das auch kein Problem sein, ne? Du weißt, was ich sagen will. Und da lässt sich doch bestimmt noch der ein oder andere Abonnent sozusagen noch hinzufügen mit so einer Serie. Aber ich glaube, es ist mein Ding halt, also ich finde schon, dass Columbo eine Relevanz hat und dass man sich da nicht rantraut oder dass da halt einfach kreative Autoren sagen so, nee, das fassen wir nicht an, das ist so a class of its own. Also das ist schon, wie sagt man im Business, unique selling point.
Ja,
ich glaube. Also ich weiß, dass andere Formate sicherlich probiert haben, aber wie du das schon im Vorgespräch gesagt hast, selbst in Derek ist er ja auch abgestraft worden in seinen ersten 12, 13 Folgen.
Ja, Herbert Reinecke hat zumindest mal versucht, genau eine Zeit lang für 12, 13 Folgen dieses How Catch'em oder How Done It in Deutschland zu etablieren und ist dann doch wieder umgeschwungen auf die klassische Agatha Christie-Krimi-Struktur, so von wegen ein Mord passiert und wer hat wohl den Mord begangen. Aber überhaupt war ja, also das ist aber ein Thema für einen anderen Podcast an einem anderen Tag, die Tonalität von Derek auch zu Beginn noch eine ganz andere als diese spätere Schunkelatmosphäre, die dann die späteren Jahrgänge prägten. Also der Derek der ersten Jahre war schon sehr, sehr hart, muss man tatsächlich sagen. Das war Columbo, aber eben auch ein bisschen, muss man sagen. Also gerade in den früheren Folgen wird, ich möchte nicht sagen, Peter Falk als Columbo hier und da übergriffig, also er ist schon rabiat hier und da. Also er ist auch eben, wenn er auch einen Mörder oder eine Mörderin nicht mag, sehr, sehr, geht da sehr hart ran und ist auch psychologisch sehr, ich möchte nicht sagen sadistisch, aber geht an die Grenze des wahrscheinlich Erlaubten im Kontext seiner Berufsausübung. Aber ich habe mich eben auch gefragt, warum besitzt Columbo in der Wahrnehmung, glaube ich, vieler Menschen, die unterhalb unseres Alters liegen, also Leute, die deutlich jünger sind als wir, aber eben auch Leute unseres Alters, habe ich auch von ganz vielen gehört, für die spielt Columbo keine Rolle, weil sie eben nicht zufällig RTL in den 90er Jahren geguckt haben. Warum spielt das keine Rolle mehr? Also für mich persönlich ja schon. Also ich möchte jetzt ja auch auf keinen Fall sagen, Columbo habe keine popkulturelle Relevanz. Das war, wie gesagt, eine mega erfolgreiche Serie und eines der Zugpferde für NBC im Rahmen der Mystery Movies in den 70er Jahren. Also da hat alles andere quotentechnisch bei dem Sender gegen abgekackt, gegen Columbo eine lange Zeit. Mhm. Aber es hat eben keinen Nachhall in dem Sinne, dass Leute heute darüber orakeln. Hier und da, oh, gibt es da demnächst wieder ein Remake von, gibt es nochmal ein Reboot. Natürlich nicht mit Peter Falk, der schon lange verstorben ist, aber eben mit jemand anderem. Dann werden mal Leute wieder ins Spiel gebracht, wie hier eben Mark Ruffalo heißt der Schauspieler, glaube ich. Der immer so ein bisschen hier und da gehandelt wird, so innerhalb des Columbo-Fandoms als möglicher guter Columbo-Nachfolger, weil er eben so Statur und Frisur von Columbo auch so ein eigen nennt und ich glaube auch mit einem Drei-Tage-Bart und Zigarre im Mund ganz gut aussehe. Aber darüber hinaus geht's eben nicht. Und die Frage, warum nicht, stellt sich mir eben auch, weil ich finde, es ist ein dankbares Konzept. Man muss aber eben auch sagen, es ist zum einen das Konzept, klar, es ist interessant und reizvoll, aber es würde eben auch wirklich nur funktionieren mit einem wirklich, wirklich starken Zugpferd im Zentrum dieser Serie. Und das war eben Peter Falk. Ohne Zweifel, der strahlt eben wirklich Charisma aus jeder Pore. Also selbst in wirklich langweiligen Fällen ist Peter Falk, also nicht in allen Fällen, aber ich würde mal sagen, in 9 von 10 Fällen wirklich richtig stark. Es gibt hier und da eine Ausnahme, aber der trägt eben wirklich so eine Serie. Der trägt eben auch wirklich schlecht konstruierte Kriminalfälle und auch langweilige Schurken trotzdem irgendwie so auf seinen Schultern mit und zieht das irgendwie so mit sich. Zumindest in den 70er-Jahre-Episoden. Und ich glaube, das ist heute echt schwierig, so jemanden zu finden, der das hinbekommt. Ich kann mir vorstellen, dass so eine Serie funktionieren würde, wenn wirklich halb jede Woche oder jeden Monat oder in jedem neuen Fall ein super prominenter Mörder oder Mörderin auftauchen würde. Man würde wirklich sagen, das so gestalten, dass die Mörderinnen und Mörder immer von super prominenten Leuten gespielt würden. Dann hätte es zumindest einen gewissen Schauwert, aber es wäre ein Risiko, ne? Es ist nicht so High-Concept, wie es vielleicht klingt. Das klingt immer so nach High-Concept, die Serie, so von wegen, ach, das müsste sich doch verkaufen wie geschnitten Brot. Aber ich glaube, sowas kann ganz schnell abschmieren, wenn du eben nicht einen starken Hauptdarsteller oder Hauptdarstellerin hast.
Das stimmt. Aber das ist ja eigentlich auch so, dass das Konzept halt, du hast ja in vielen Fällen einen starken Gegenpart. Was das ja halt auch ausmacht, wir müssen ja mindestens im Durchschnitt eine halbe Stunde ohne Peter Falk ja auskommen. Wir brauchen ja jemanden, dem wir da ja folgen können. Und das geht ja wirklich nur mit einem guten Schauspieler. Die Zeiten haben sich natürlich schon ein bisschen geändert, das ist schon klar, aber bleiben wir jetzt bei dem Beispiel Mark Ruffalo einfach zu nehmen. Ja, der könnte schon was ziehen halt, der hat natürlich eine ganz andere Aura, eine Ausstrahlung halt, aber ich glaube schon, dass man das Konzept halt wirklich echt übernehmen kann, mit einem guten Gaststar halt. Also dieses Konzept des Gaststars, das ist halt was sehr Schönes. Und vielleicht auch in sich abgeschlossene Folgen halt, weil heutzutage hängt einfach immer alles aneinander und das ist was, was ich jetzt halt auch schmerzlich merke. Wir schauen gerade jetzt Picard nebenbei ein bisschen Game of Thrones, also ich erschließe mir das jetzt hier zum ersten Mal und merke, dass es alles seriell zusammenhängt und das ist natürlich schon ein anstrengenderes Schauen, weil man mit einem Cliffhanger ja entlassen wird und man hat nicht so dieses, okay, das war schön, der Abend ist jetzt der Deckel drauf, sondern es geht halt weiter, du bist so immer involviert und ich finde dieses Abschließen, dieses wir hatten jetzt eine schöne Folge, das hat Spaß gemacht und ich kann gerne beim nächsten Mal wiederkommen, wenn ich möchte. Stattdessen ist dieses Konzept der Sender oder der Streamingdienste wirklich so ein, du musst am Ball bleiben, bitte bleib dran. Das heißt also, wir entlassen dich nur mit einem Cliffhanger.
Und, aber es gibt ja dann doch immer noch so auch Versuche, jetzt zeitgenössische Versuche, so diese Anthologieformate wiederzubeleben, wie Twilight Zone, wie Black Mirror bei Netflix, das auch schon seit einigen Jahren nicht mehr läuft. Ich glaube, Tales from the Crypt wurde jetzt auch neu aufgelegt. Also es gibt ja dann doch nochmal, es werden diese Versuche unternommen, aber eben bislang nicht mit Columbo, was, wie du schon richtig sagst, immer eine abgeschlossene Handlung beinhaltet. Und ich glaube auch, sich diesem Konzept der Serialisierung oder diesem episodenübergreifenden Handlungsbögen sich widersetzen würde. Also es ist einfach dafür absolut konzeptionell nicht geeignet. Und darin liegt natürlich ein Problem. Also das Reizvolle an der Figur von Columbo ist eben auch, dass du nichts von ihr weißt und dass du immer auch darüber nachgrübeln musst, ob das, was er erzählt aus seinem Privatleben, er zitiert ja ständig irgendwie seinen Bruder und seine Schwägerin herbei und wir erfahren nie, ob es sie wirklich gibt. Also was sein Bruder angeblich alles getan haben soll im Laufe der Serie, geht auf keine Kuhhaut. Ach, der hat dies gemacht und das und mein Schwager. Und ich glaube, meistens sogar der Schwager, der irgendwas gemacht hat. Und natürlich vor allem seine Frau, die wir niemals zu Gesicht bekommen. Ich glaube, auch mit dem Grund, warum das Konzept hier von Mrs. Columbo eine sehr kurzlebige Serie gescheitert ist, ist eben derjenige, dass wir das gar nicht wissen wollen. Das ist in der Reiz der Serie Columbus eben, dass die Figur des Columbo ein komplettes Enigma für uns bleibt und wir eben auch nie wissen genau, ist er dem Mörder schon auf der Spur? Sind das echte Sympathien, die er für den Mörderin oder die Mörderin, den Mörder hegt, oder ist das alles nur vorgeflunkert? Und das ist vielleicht auch, ich kann mir auch vorstellen, dass es für viele Schauspieler keine reizvolle Perspektive ist, so jemanden zu spielen. Ich kann, wie gesagt, hier nur Kaffeesatz lesen, aber es muss Gründe geben, warum Menschen sagen oder eben nicht sagen, ich spiele diese Rolle, weil für mich als Fan bietet sich das komplett an, das neu aufleben zu lassen, in Form von vielleicht sporadischen Specials. Aber der ganze Streaming-Markt funktioniert eben anders. Wie du schon sagst, du musst die Leute catchen mit irgendwelchen spannenden Storylines und möglichst eine Art und Weise, dass sie eben dranbleiben. Es geht nichts mehr ohne Cliffhanger, nichts mehr ohne episodenübergreifendes Erzählen über größere Handlungsbögen. Du musst quasi eine ganze IP rund um eine Serie kreieren, über die du dann wahrscheinlich auch noch so, weiß nicht, Merchandise und sonst was verticken kannst und irgendwelche YouTube-Specials und Pipapo. Und ich glaube, dafür ist einfach Columbo aufgrund seiner, ja, vielleicht auch, weil das Konzept so konservativ ist und weil es so sehr abhängt von einem starken Hauptdarsteller, einfach nicht geeignet für diese Art von Markt. Und man muss ja auch mal ganz ehrlich sein, mit anderen Formaten aus den 80ern hat man das ja auch nicht geschafft. Es gibt ja so Sachen, die hat man wieder aufleben lassen, wie MacGyver, und die existieren, glaube ich, in ihrer Nische ganz gut, oder Lethal Weapon, wobei das jetzt eine Kinoreihe ist. Aber an ein Reboot von Mord ist ihr Hobby oder Magnum wagt sich bisher lange auch keiner ran, und man könnte sich fragen, warum. Oder Cobra übernehmen sie, also Mission Impossible, auch super reizvoll, wobei ich nicht weiß, ob da die Rechte alle bei Tom Cruise liegen, der das einfach nicht will.
Was ich mir vorstellen kann. Ja, aber das wäre zum Beispiel ein Beispiel, wie es zumindest in einem filmischen Kontext mir dann weiter fortgeführt wird. Also das ist auch eine schöne Sache, und dass es eben halt auch funktionieren kann und dass halt ein gutes Drehbuch dafür sorgt, dass auch eine junge Generation halt mit einschaltet. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass viele von den jungen Leuten, die jetzt Mission Impossible sehen, nicht sofort gesagt haben, oh, ich habe zuerst den ersten gesehen, sondern sehr wahrscheinlich erst einen viel späteren. Mhm. Während wir hingegen mit Serie und dem ersten Film groß geworden sind. Und ich glaube schon, um das vielleicht so ein bisschen so zu einem sinnvollen Ende zu führen, halt, also wissen tue ich das auch nicht, aber ich glaube tatsächlich nicht dran, dass irgendjemand auf die Idee kommen soll, los komm, lass uns mal den Columbo wieder ausgraben. Ich kann es mir fast nicht vorstellen. Es wäre schön, also ich würde mich wirklich sehr freuen. Ich glaube, ich wäre auch mit einer der Ersten, die sagen, okay, show it to me. Aber
ich bin auf alles gefasst, ehrlich gesagt. Aber ich glaube tatsächlich, die Möglichkeit daraus, sowas wie, ja, diese IP, dieses Intellectual Property, diese Marke zu stricken, und ich benutze diese Worte wirklich ungerne in einem Kontext, wo es eben um Kreativität geht und um einfach gutes Geschichten erzählen, benutze ich wirklich sehr ungerne, aber das ist eben, glaube ich, so die maßgebliche Größe, die heute für vieles ganz wichtig ist. Also in dem Prozess, in dem man eben neue Serien oder Filmreihen am Reißbrett da entwirft, in irgendwelchen Writers' Rooms in Hollywood und sonst wo. Und ich glaube, da passt einfach Columbo so nicht rein. Da kannst du auch kein Extended Universe draus stricken und dann sagen, ja, hier ist noch ein Spin-Off. Man hat es ja mal versucht mit einem Spin-Off, aber Columbo ist eben auch eine Serie, die sich einfach, was ihr ganz grundsätzliches Konzept betrifft, überhaupt der Spin-Offisierung komplett widersetzt. Also der Schlüssel ist einfach zum Erfolg, ist, dass du einfach dieses komplette weiße Stück Papier in der Mitte dieser Serie hast, von dem du nichts weißt persönlich und einfach mit dem du zwar sympathisierst, aber das andererseits für dich ein komplettes Mysteriosum ist, in das du alles reinprojizieren kannst und dadurch eben auch mitfiebern kannst, weil du nicht weißt, wie weit hat Columbo das alles schon entschlüsselt oder hängt er vielleicht noch dem Mörder hinterher, ist er ihm schon auf die Schliche gekommen oder naja, also auch was, etwas, was die Serie in späteren Folgen nicht mehr ganz so gut macht, wo ich glaube, da noch immer sehr eindeutig darauf hingewiesen wird, wann Columbo quasi alles durchschaut hat und wann eben nicht. Aber wie du schon siehst, ich hab mir da noch nicht final Gedanken darüber gemacht. Also, du hörst es raus. Ich wäre sehr erfreut darüber, wenn es eines Tages heißt, hier Reboot. Ich bin überhaupt nicht jemand, der sofort mit dem Finger drauf zeigt und sagt, Igitt, bleib lieber beim schönen alten Original. Ich möchte nichts Neues haben. Ich glaube, das kann echt funktionieren. Aber da steht eben auch Peter Falk vor allem, ne, als die überlebensgroße Größe. Und ich glaube, ein Schauspieler oder vielleicht auch Schauspielerin, warum nicht, zu finden, die sagt, ich nehme mit dieser Erwartungshaltung auch an, seitens eines gemutmaßen Publikums. Das ist, puh.
Ich glaube, in der älteren Generation würde jetzt diesen Begriff sagen wie Volksschauspieler. Das ist jemand, den man gerne sieht. Also ich kann mich auch wirklich an dieses Zitat von meinem Opa erinnern, der immer gesagt hat, oh, den sehe ich gerne. Na, also auch mit genau dieser Betonung. Das war einfach so, da bleibst du erstmal dran kleben, dieser knautschige Typ und der nicht locker lässt. Und der ist eben halt ein Typ, so ähnlich wie auch in Harrison Ford zum Beispiel ist. Das ist halt einer, der spielt, den siehst du gerne. Also wie als würde er sich selber spielen. Und wer fällt mir ein in Deutschland? Vielleicht ein Götz George oder irgend sowas halt. Also wirklich so eine Figur, die du halt gerne siehst. Und das ist halt Peter Falk. Und ich stelle mir das sehr schwer vor, da jemanden anderen zu finden, der diesen Status halt auch innehält. Also der auch so glaubwürdig sozusagen halt eine sympathische Figur spielen kann, ohne großartiges Method-Acting. Ja?
Ja, ja. Ich glaube, das wäre schon fast also ein Sakrileg, tatsächlich bestimmte Rollen neu zu besetzen. Und ich glaube, Columbo ist tatsächlich eine dieser Rollen. Da sind tatsächlich andere Serien dankbarer. Und jetzt, also die Rädchen in meinem Gehirn rattern gerade weiter. Und dadurch, dass wir jetzt eben gerade darüber sprechen, beantwortet mir das eben auch die Frage, warum das im Kontext Cobra übernehmen sie, also Mission Impossible, so gut funktioniert hat. Weil da im Grunde auch die Figuren zu irrelevant oder zu austauschbar waren. Also selbst in der Cobra übernehmen sie Ära der 70er Jahre, späten 60er, 70er Jahre, wurden ja eben auch schon Teile des Casts einfach ausgetauscht. Und wenn eben Martin Landau eines Tages keinen Bock mehr hatte mitzuspielen, dann ging er eben raus und rein kam Leonard Nimoy und hat das für 3 Staffeln weitergemacht. Und so haben Serien eben funktioniert. Und deswegen funktioniert das eben auch immer noch so gut mit solchen Serien vergangener Tage, die nicht eben abhängig sind von bestimmten Gesichtern, bestimmten Figuren, bestimmten auch Schauspielerinnen, Schauspielern, die du damit assoziierst. Die lassen sich relativ gut auch dann rebooten. Aber ein Columbo, genau wie ja der von dir angesprochene, versucht mal Schimanski neu zu machen mit jemand anderem als Götz George. Ich meine, kannst du machen, aber ich glaube, der Shitstorm, zumindest vorab, also vor Veröffentlichung, wäre enorm. Und danach würde er sich wahrscheinlich auch wieder glätten und alle Leute würden sagen, naja gut, macht mal. Aber also
Columbo ist kein Doctor Who.
Dr. Who ist ja nicht schlecht, ne, mit dieser Neubesetzung, dass es irgendwie quasi Teil des Serienkonzepts ist, dass man die Hauptrolle immer wieder neu besetzt. Das ist natürlich die bestmögliche Lösung, die man für so eine Problemstellung haben kann.
Ich komme trotzdem zu dem Schluss, dass ich da, wo Columbo sich bei mir befindet, nämlich irgendwo ganz tief in meinem Herzen, mit seinem spröden Charme halt auch da gerne so bleiben kann. Da muss es meiner Meinung nach nichts geben, auch wenn ich neuem positiv wirklich entgegenschaue. Also sollte es doch was gehen, bin ich sehr empfänglich dafür. Wäre aber nicht traurig, wenn das nicht passiert. Wenn ich sage, okay, dann wird das wahrscheinlich mit unserer Generation wahrscheinlich auch abebben. Aber umso schöner ist dann eben halt, dass dann so ein Buch wie deins dann besteht oder so ein Gespräch halt, dass jemand anderes irgendwann sagt, ach, das ist doch interessant, das schaue ich mir mal an oder so. Das finde ich halt ganz gut, aber du wirst schon recht haben. Das wird untergehen. Wenn ich das meinem Sohn nahebringen. Das kann ich zum Beispiel machen. Und der wird mir dann bestimmt sagen, Papa, das ist aber langweilig. Da könnte ich ihn verstehen, aber ich wüsste nicht, würde er das weitertragen. Also du weißt, worauf ich hinaus will.
Ja, ich möchte dich auf so einer pessimistischen Note enden, tatsächlich. Von wegen, du hast schon recht, das wird verschwinden. Ich möchte das nicht behaupten wollen. Was ich aber glaube, heutzutage schon wichtiger wäre. Und ich hoffe, ich kann dazu mit meinem Buch einen kleinen Beitrag leisten. Aber es gibt eben auch andere tolle Menschen wie Michael Striss zum Beispiel, die auch Bücher über Columbo geschrieben haben und andere Autorinnen und Autoren, ist, dass man vielleicht auch ein bisschen wählerischer rangeht und versucht genau hinzugucken, was ist denn überhaupt erhaltenswert oder weiterhin zeigenswert. Und deswegen habe ich mich eben auch in Columbo darauf fokussiert, das episodisch rekapitulieren zu wollen und nicht eben den großen Production History Trivia die große Box aufzumachen und darüber alles zu erzählen, weil erstmal gibt es dazu bereits Bücher und außerdem interessiert mich viel mehr, mir wirklich diese einzelnen, diese 69 Fälle anzugucken und auch zu beurteilen, was ist denn heute überhaupt noch zeigenswert oder sehenswert. Und wenn du zum Beispiel jetzt von deinem Nachwuchs sprichst oder ich auf meinen gucke und Leute in meinem Freundeskreis, die vielleicht jünger sind, dann würde ich heute auch da wählerischer reingehen und würde einfach sagen, guckt euch doch dies an, guckt euch das an. Ich würde nicht mehr so wohlwollend irgendwie gleichmacherisch draufblicken, wie ich es in den 90er Jahren getan habe und gesagt habe, ach, Columbo ist immer super. Guckt euch irgendwas an, wenn das im Fernsehen läuft, zieht es euch rein. Also heute würde ich schon sagen, hier sind die 10, 15, 20 Episoden, die man geguckt haben sollte und vieles könnt ihr aber auch vergessen. Und ich glaube, wenn man da ein bisschen auch das auf die so ein bisschen sensibilisiert, vorsensibilisiert durch vielleicht auch die Literatur oder durch die Online-Texte und Podcasts wie diesen da irgendwie rangeht und dann sagt, hier, ich möchte das Menschen näher bringen, aber ich wähle mir eben die und jene, diese und jene Episode aus, dann funktioniert das auch, glaube ich, ganz gut mit dem am Leben halten. Und ich hoffe einfach, dass Menschen das tun. Ich fände es auch schade tatsächlich, wenn, ja, wie wir es beide befürchten, einfach komplett verschwindet und irgendwann dann noch nicht mal mehr im Nachtprogramm bei Sat.1 Gold läuft, sondern einfach nirgendwo mehr. Also wäre wirklich schade.
Aktuell, und das ist, ich glaube noch, das trifft, du sagtest vor uns, auf der Resterampe, wenn mein Vater erzählt mir dann immer so, es läuft auf Sat.1 Gold, 3 Folgen nacheinander wird das richtig rausgeballert. Ich sag das jetzt einfach mal so salopp. Und das ist doch, dieser ganze Reiz ist ja auch dann schon komplett verloren. Das ist das läuft, weil man es hat, weil man Sendezeit hat und vielleicht schaltet jemand ein oder lässt sich da berieseln. Und das ist tatsächlich schade.
Nee, aber das ist tatsächlich so eine Art der, das ist ja irgendwie schon noch vor dem Streaming-Zeitalter, haben das ja auch einige Sender gemacht mit wirklich großen Blockbuster-Serien, bei denen ich mich auch fragte, warum? Also dieses Konzept, von wegen, wir hauen die ganze Staffel auf einmal raus, ist ja gar nicht so eine Erfindung der letzten paar Jahre. Ich habe mich zum Beispiel daran erinnert, dass RTL 2 zu Beginn Game of Thrones immer so in einem Rutsch versendete. Und dann hieß es so, die neue Staffel an 2 oder 3 Abenden. Und dann versendet die das wirklich dann von 20.15 Uhr stark gekürzt bis 1 Uhr nachts. Irgendwie 4 Episoden hauten die raus. Und es machen Sender bis heute. Also du hast recht. Also da war es einfach, glaube ich, einfach nur Unwissenheit oder Ignoranz betreffend der Tatsache, dass man echt eine riesige Blockbuster-Serie an der Hand hatte, die Leute auch lieben und wertschätzen, und hat die einfach so versendet. Aber du hast recht, dieses ganze Phänomen, dass wir müssen irgendwie Sendezeit füllen. Ich finde das immer so schade, wenn es eigentlich gute Serien trifft. Also ich habe das auch bei ZDF Neo in den letzten Wochen beobachtet. Ich gucke auch kein lineares Fernsehen mehr bewusst, aber ich scrolle eben doch nochmal manchmal durch die TV-Spielfilm-App oder so und gucke mir, was da läuft, ohne es dann tatsächlich zu gucken. Und habe da gesehen, dass sie da teilweise 8 Seinfeld-Episoden am Stück rausballern. So von 18 bis 22 Uhr läuft das eigentlich nur einfach nonstop Seinfeld, weil wir es haben. und denke mir, oh, wer tut sich das denn an? Aber irgendjemand wird das gucken. Also.
Wo kriegt man denn eigentlich dein Buch her, wenn man das denn haben möchte?
Ich komme ein bisschen komisch vor, weil wenn das hier im Feed vom Bahnhofskino veröffentlicht wird, dann habe ich das wahrscheinlich schon 100-mal erzählt. Aber für die anderthalb Menschen von 1000, die uns vielleicht zuhören, die es vielleicht noch nicht gehört haben, ich hoffe, es sind 1000, das wäre toll. Ist eine tolle Zahl. Kann man das für die, sei gesagt, dass man das gerne unter bahnhofskino.com bestellen kann. Da gibt es eine Bestellseite, da findet man einen entsprechenden Reiter oder man googelt einfach meinen Namen und Columbo und findet dann eben auch auch dorthin. Man kann das aber tatsächlich auch im lokalen Buchhandel bestellen, wie eben auch im Online-Buchhandel. Es hat eine ISBN, das ist überall bestellbar. Es ist jetzt kein reines Fanprojekt im Sinne von unter Ausschluss der Öffentlichkeit veröffentlicht. Also geht gerne auch zur Buchhändlerin oder zum Buchhändler eures Vertrauens und sagt, ich würde gerne Columbo von Patrick Lohmeier bestellen. Also ist lieferbar. Und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr das tut. Ist, ich finde, ein gutes Buch geworden.
Das stimmt. Und allen, denen ich davon erzählt habe, und eine Person, genau der ich es sogar geschenkt habe, nämlich mein Vater, 65 Jahre, hat dieses Buch immer auf seinem Tisch liegen und kommt eine Folge, schaut auch noch mit rein. Und es ist immer eine Freude, sich dann über die Folge anhand des Buches auch noch mit sich nochmal die Folge im Gespräch nochmal zu arbeiten. Das macht sehr Spaß. Oh. Und ihm gefällt das Buch auch sehr. Das ist sozusagen ein mittlerweile Begleiter halt. Und das wollte ich gerne nochmal hier mitgeben.
Also, ach, danke, das ist super lieb. Schöne Grüße an deinen Vater. Ich freue mich sehr, dass, also über das Gespräch überhaupt, das war jetzt wirklich lange am Köcheln und ich habe jetzt vielleicht auch die geistige Reife und Bereitschaft, mich jetzt darauf einzulassen und ich hatte jetzt schon zuletzt ein schlechtes Gewissen und freue mich einfach, dass wir, Sebastian, einfach darüber sprechen konnten, weil macht Spaß, sich auch mit einem Fellow-Nerd, Collabo-Nerd darüber zu unterhalten, weil wir sind ja eine tatsächlich aussterbende Art.
Ja, das kann man so sagen. Vielleicht gibt es Nachwuchs.
Ich grüße alle Menschen, die uns im Feed der Nostromo-Gespräche hören. Und falls ihr uns beim Bahnhofskino hört, lieber Sebastian, sag doch mal, was ihr bei der Nostromo-Verschwörung ehemals, mittlerweile Nostromo-Gespräche, eine durchaus nachvollziehbare Entscheidung, warum ihr auch Namen gewechselt habt, so tut, was da so passiert. Nur bis die Werbetrommel. Ja.
Genau, wir sprechen über Filme. Ich habe den Stamm-Co-Host, den Fred, dabei und natürlich auch viele Gäste, unter anderem auch der Udo Fischer. Und wir sprechen sehr detailliert über Filme. Und ich bin ja selber von Berufswegen als Filmemacher unterwegs, das heißt also Kamera, Editing, auch mal hin und wieder was inszenieren, ein kleines Musikvideo. Und da sprechen wir natürlich mit so einem aus filmemacherischer Sicht. Schauen wir drauf. Fred ist dann eher der Part, dass ich bin ja eigentlich nur Zuschauer und wir haben uns jetzt in den letzten fast 60 Episoden so sehr, sehr angenähert halt in unseren Sichtweisen und mit verschiedenen Gästen können wir dann natürlich dann auch verschiedene Gewerke eingehen. Da ist mal ein Editor mit dabei, ein Kameramann ist mit dabei, ein Fotograf und ja, das ist immer sehr abwechslungsreich und versuchen in dieser riesengroßen Film-Podcast-Landschaft irgendwie so eine kleine Nische zu besetzen, nämlich eben halt auch so ein kleines bisschen aus der Fachtermini halt herauskommt. Und wenn das was für jemanden ist, schaut gerne rein, beziehungsweise hört gerne rein, findet uns überall, wo man Podcasts hören kann und wir sind auch bei Instagram und Twitter und überhaupt und alles in die Shownotes. Hauen wir euch rein.
Ich danke dir, hat Spaß gemacht. Machen wir mal wieder, ne? Also müssen wir jetzt nicht wieder anderthalb Jahre uns hin und her schreiben, bis es das nächste Mal soweit ist.
Sehr gerne. Ne?
Ja.
Okido. Dann mach's gut und eine schöne Zeit und bis ganz bald.
Bleibt gesund. Bye, bye.